Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Die Zeichen stehen auf Sturm. Irgendwann kommt der Sturm so hart, dass der Mast bricht und dann hängen wir da. Also der Crash ist da. Für die Leute, die sich entsprechend positioniert haben, ist er noch nicht da. Und jetzt hat Trump die anderen also so richtig am Gemächt. Das kann jetzt zu einem gewaltigen Knall in den USA führen. Das ist der Fahrplan in den Tod der Unternehmen und damit in den Tod des Staates. Also sie werden alles machen, so lange, bis die Demokratie kaputt ist und wir im Sozialismus sitzen. Bis jeder am Ende bestohlen wurde. Es gibt wenige Lösungswege daraus. Ein Lösungsweg ist...
Servus Leute, ich wünsche euch erstmal nochmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest und gleich geht's los mit dem Interview mit Horst Lüning. Aber vorher muss ich sagen, Wahnsinn. Wow, wir sind immer noch sprachlos. Ihr habt uns die Bude eingerannt bei unserem Beating Beta Xmas Sale, bei unserer Weihnachtsaktion. Wir sind immer noch sprachlos und da der Andrang so groß war, haben wir gesagt, wir verlängern jetzt nochmal bis zum 26.12. um 23.59 Uhr. Es ist jetzt wirklich die allerletzte Chance. Ihr könnt jetzt zum letzten Mal 43% sparen auf eine Jahresmitgliedschaft bei Beating Beta, bei unserer exklusiven Investmentplattform. Mehr als 2000 Privatanleger vertrauen bereits auf Beating Beta und du zahlst jetzt statt 699 Euro nur 399 Euro und diesen Preis behältst du dann für immer. Wie gesagt, letzte Chance, es sind nur noch wenige Stunden. Link findest du in der Beschreibung und jetzt natürlich die Frage, was bekommst du dafür? Natürlich unsere exklusiven Aktienreports mit den besten Geldideen im Wert von 3000 Euro pro Jahr. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel japanische Geheimtipps, Aktien für die Zukunft, Schweizer Aktien, historische Kurschancen, Garantiedividenden oder deutsche Hidden Champions und jetzt natürlich unsere Geldideen für 2026. Dann natürlich das Daily Briefing. Du kannst ja 2026 alle anderen Börsen-Apps sparen. Du bekommst jeden Tag um 9 Uhr das Wichtigste von der Börse direkt auf dein Smartphone. Von mir persönlich. Du kriegst natürlich auch Sprachnachrichten und wenn ich etwas ändere an meinem Depot, weißt du sofort Bescheid. Dann Live-Calls mit den besten Experten, mit Dr. Andreas Beck, mit Dr. Gerd Kommer, Moimir Linker und vielen mehr. Du kannst direkt deine Fragen an die Experten richten und dann natürlich unsere Musterdepots. Wir sind besonders stolz auf unser KI-Depot. Das hat seit Auflegung den Nasdaq mal richtig pulverisiert. Und dann gibt's noch Roast My Depot. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Du schickst uns dein Depot, wir roasten es, prüfen es auf Herz und Nieren und geben dir Feedback. Wir arbeiten dabei mit dem renommierten Family Office Fuchs zusammen. Also das ist wirklich ein gigantisches Paket. Jetzt die letzte Chance zuzuschlagen. Link findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Horst und unserem Weihnachtsgespräch. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit der deutschen YouTube-Legende schlechthin. Er ist wieder zurück auf meinem Kanal. Er ist Deutschlands bekanntester Whisky-Händler. Horst Lüning.
Ja, danke, dass ich wieder da sein darf.
Sehr schön, dass du da bist und du hast natürlich auch selber einen genialen YouTube-Kanal, den kann ich euch nur empfehlen. Und du hast auch ein neues Buch.
Ja, da haben wir gleich hier. Wir.
Politik für Wähler, ja. Da sprechen wir heute drüber.
Da gibt es zwei Ausführungen. Das ist das etwas ältere, da fehlt dann der Sticker drauf, der rote, und da fehlt dann der neue Untertitel vom Stimmvieh zum mündigen Bürger. Ne? Also das habe ich ein bisschen reißerischer gestaltet, aber ja.
Da sprechen wir heute drüber und über die Weltlage, über Deutschland, über Politik natürlich. Da gibt's einiges zu besprechen, Horst. Vielleicht vorab, jetzt nähern wir uns ja 2026, bald ist das alte Jahr vorbei. Was erwartest du vielleicht für den Einstieg von 2026 in einem Satz? 2026 wird
nix.
Nix. Und 2026 wird für Deutschland?
Ja, schlimm.
Schlimm gleich?
Schlimm.
Schlimm?
Ja.
Da sprechen wir drüber. Und Friedrich Merz ist
eine Enttäuschung.
Das ist ja noch harmlos. Da hätte ich jetzt gedacht, ja, Enttäuschung, glaube ich, ja, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
Ich bin ja nicht so krass. Ich denke mir mehr.
Wir haben ja auch schon über dein Depot gesprochen. Also nochmal vielleicht ganz kurz, das verlinken wir natürlich auch. Heute sprechen wir über Aktien jetzt eher weniger, sondern eher über das große Ganze. 2026, du glaubst, dass es jetzt nicht so berauschend wird, auch nicht für die Weltwirtschaft.
Nee, weil einfach die Zeichen stehen auf Sturm. Die stehen zwar schon länger auf Sturm, aber noch konnten wir praktisch auf der Welle mitsegeln. Der Wind hat die Segel gefüllt. Die ausweitende Geldmenge ist in die Anlageblasen und in die Immobilienblasen hineingeströmt. Wer sich richtig positioniert hatte, konnte richtig gut Geld verdienen. Also das war richtig toll. Und natürlich wollen viele das weitermachen. Wenn also jetzt die Zinsen gesenkt werden, da ist wieder mehr Geld da, da wird wieder mehr geleveraged, dann gehen die Aktien wieder weiter und jeder freut sich, wenn es dann da weitergeht.
Aber geht das nicht jetzt erst los? Also klar, du hast recht, irgendwann wird es sehr schwindelig, aber...
Irgendwann kommt der Sturm so hart, dass der Mast bricht und dann hängen wir da. Und das ist das, was man dann irgendwann so einen Crack-Up-Boom nennt. Also ich glaube jetzt noch nicht, dass wir im Crack-Up-Boom sind, weil der müsste, auch bei den Aktien müsste der... Ja, eigentlich parabolisch dann irgendwann gehen, wenn einfach die Währung so stark verfällt, dass die Assetpreise so weit steigen müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber ich kann mir, und das wollen wir mal hoffen, dass es da eine Korrektur gibt, die da die Spannung rausnimmt, dass wir dann wieder normal weiter wachsen können. Mhm. Wir haben ja die gesamten Krisen, die wir hatten seit 2008, seit der Global Financial Crisis, haben wir alle Krisen gerettet und nicht durchgegangen. Mhm. Also wir hätten eigentlich durchgehen müssen, das richtig,
beides, leider.
Dass wir da an der Stelle im Prinzip das üble Zeug aus dem Markt wieder rausbekommen hätten, aber wir haben alles gerettet, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und das Zeug kommt jetzt in der Pleite. Wir sehen es jeden Tag, gehen 1.000 Industriearbeitsplätze verloren. Und in den letzten Jahren wurden 340.000 Arbeitsplätze geschaffen für die Bürokratie in den Unternehmen, dass wir die abarbeiten können. Und das alles bringt keinen Wohlstand, bringt keinen Mehrwert, bringt keine Produktivität. Und das wird sich jetzt zeigen, dass die Sache da zu Ende geht. Also das sehe ich dann schon. Ich rede schon seit 3 Jahren über den Crash. Er kommt nicht. Wo kommt er denn?
Also aus jetzt meiner Perspektive. Die ersten Kommentare schon, Mensch, der erzählt ja jedes Jahr, dass es knallt.
Ist das Gleiche. Aber jetzt schaut man mal an, und guckt sich mal so ein paar Leute an. 40% der Bevölkerung, die weiß am Ende des Monats nicht, wo das Geld herkommen soll. Also der Crash ist da. Für die Leute, die sich entsprechend positioniert haben, ist er noch nicht da. Und die Frage ist, wird man sich weiterhin positionieren können, dass er nicht kommt für einen persönlich? Mhm. Na? Ist man dann so rock solid aufgestellt, dass der Crash an einem vorbeigeht?
Ja gut, viele haben es, der eine hat es mehr in der eigenen Hand, der andere vielleicht weniger. Du hast gerade schon gesagt, viele kratzen halt wirklich am Existenzminimum. Gehen wir doch gleich mal rein in die Vollen. Also wenn wir uns das mal anschauen, über die Deutsche Bahn wollen wir gar nicht sprechen, das wäre zu traurig, aber die Infrastruktur, die deutsche Wirtschaft, schwerste Rezession seit, ja, manche sagen aller Zeiten, zumindest jetzt mal seit Jahrzehnten. Man sieht Schlagzeilen jeden Tag. Es ist ja leider normal, dass die Weihnachtsbeleuchtungen abgeschaltet werden müssen in manchen Städten, weil sie einfach kein Geld mehr haben. Die Kommunen sind reihenweise pleite. Selbst in München sieht es ja auch schon haushaltstechnisch nicht mehr so gut aus. Hättest du dir sowas vor 20 Jahren vorstellen können?
Eine etwas überhebliche Antwort, ja. Und zwar konnte ich mir vorstellen, dass die Rente nicht sicher ist.
Gut, das, ja.
Das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil im Gegensatz zum Norbert Blüm habe ich die Statistiken in Wiesbaden gesehen und habe gesagt, das geht nicht auf. Und deswegen habe ich mich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, sofort aus der Rente verabschiedet. Mit der ersten Firmengründung war ich raus, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Jetzt ist natürlich klar, wenn sowas mit der Rente nicht klappt, wieso soll dann der Rest klappen? Also es musste irgendwo dann versagen. Und wir kannten ja schon immer dann die Transferausgaben zwischen den Bundesländern mit dem Länderfinanzausgleich. Und da konnte man dann sehen, aha, so einige schaffen es gar nicht. Ne? Woher soll man dann die Sicherheit nehmen, dass man es selber dann schafft, wenn die anderen nicht schaffen? Mhm. Aber ich war der festen Meinung, das läuft eine Weile. Das läuft sicherlich eine Weile. Und deshalb habe ich mir gesagt, also Rente ist nicht, muss ich selber machen. Auf Politik verlassen kann man sich nicht, muss man selber machen. Aber jetzt auf der anderen Seite, um mal realistischer zu werden, nein, dass es so weit kommt, habe ich mir nun schlecht vorstellen können. Wobei man ja schlechte Vorbilder schon etliche Jahrzehnte in Berlin gesehen hat. Also, und dass sich dann, ein Krebs ausbreitet, ist ja nicht anders als natürlich. Ne?
Du hast ja deine Konsequenzen auch schon in gewisser Weise gezogen. Du hast ja jetzt in der Schweiz Probe gewohnt.
Ja.
Kann man sagen, weil du hier weg willst oder zumindest in Erwägung ziehst, Deutschland zu verlassen? Vielleicht erklärst du es ganz kurz, was.
Ja, drücken wir es mal so aus.
Der Stand gerade ist.
Wir leben hier am Südende vom Starnberger See eigentlich in einer schönen Gemeinde, klein, die Gemeinde kriegt alle paar Jahre Millionen Erbschaften von ehemaligen Bewohnern und wir haben Geld für alles und für jeden und eigentlich wunderschön. Aber rundherum kriegt man mit, wie es einschlägt. Und die Einschläge kommen näher und dann sagt man sich, irgendwann wird es auch bei uns soweit sein und dafür sollte man einen Plan B haben. Mhm. Also ich nehme da sehr gerne das Zitat von Jagd auf Roter Oktober, wo er dann sagt, Tupolev geht denn nicht mal ohne Plan aufs Klo. Also man sollte einen Plan haben und man sollte einen Plan B haben, man sollte aber auch einen Plan C haben, wenn B nicht klappt. Mhm. Und dazu gehört, dass man sich auf der Welt umschaut, was wo ist. Reisen bildet, sagt man so schön, und wir sind gern unterwegs. Und jedes Mal finden wir irgendetwas, was dort besser ist als bei uns und das versuchen wir zu adaptieren. Und siehe da, wir haben es dann adaptiert und ein paar Jahre später kommt es dann auch zu uns. Also so verkehrt ist es dann nicht. Und deshalb muss man jetzt mal gucken, wie machen es andere, wie lebt es sich dort, weil wir müssen ganz klar sagen, wenn man irgendwo anders hingeht, ist es dort momentan schlechter als bei uns im schönen Seeshaupt am Starnberger See.
Also bleibst du doch erstmal hier. Also das, du suchst quasi Alternativen.
Alternativen, sagen wir so, man muss Dinge finden, die man als Plan B in Erwägung ziehen kann. Und wenn man jetzt einfach sagt, oh, ich wandere nächstes Jahr aus, dann fragt er, wohin? Weiß ich noch nicht. Oder in die Schweiz. Ja, wie ist es dort? Weiß ich nicht. Hast du schon einen Job? Weiß ich nicht. So, das ist doch kein Plan.
Ja, das ist
eher. Also man muss eher gucken, was kosten die Sachen dort? Wie ist die Situation? Kommt man mit den Leuten zurecht? Versteht man die Sprache?
Und vielleicht ganz kurz, wo warst du in der Schweiz?
Ich war wir haben mehrere Reisen durch die Schweiz gemacht. Mhm. Und ich kenne die französische Schweiz von früher. Ich kenne die italienische Schweiz von vor, sieben, acht Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir die deutschsprachige Schweiz uns angeschaut und sind da wirklich am See gefahren. Dann sind wir Zürichsee bis Luzern gefahren. Und dann haben wir einmal mittendrin noch gemacht und haben geguckt, wie ist es so. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann gehen wir dahin, wo es uns am schönsten gefällt. Und das ist am Bodensee gewesen. Und wir haben jetzt sogar vor uns keine Straße und das Wasser. Und da, wo man aufs Wasser schaut, stehen riesige Bäume. Und bei uns haben zwei Bäume der Biber niedergemacht, dass wir einen schönen Blick über den Bodensee haben. Also richtig schön. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, hundsteuer. Dagegen sind hier in München alles Sozialwohnungen.
Wahnsinn, ja.
Das ist also Wahnsinn, was dort ist. Und dann geht man da einkaufen und hat den ersten Wagen voll, hat dann da so ein paar Küchenrollen, ein bisschen Klopapier, ein bisschen Fleisch, ein bisschen dies, ein bisschen das. 160 Schweizer Franken. Das fand ich, also der Wagen war nicht gehäuft. Der war also unten eine Schicht mit Essen drin und oben dann die beiden irre. Also das sind schon Sachen, die, wenn man dorthin will, muss man dort in der Schweiz arbeiten. Man muss das Land komplett annehmen. Man muss sich auf die Menschen einlassen, die allesamt freundlich sind. Von wegen, die hassen alle die Deutschen, es sind so viele da. Kann ich nicht bestätigen, sind sehr freundliche Leute. Wird auf der Straße gegrüßt, so wie in Australien oder wie in Seeshaupt. Also da ist die Welt wirklich in Ordnung. Und überall finden sich Gespräche mit den Leuten. Man sollte dann sich vorher mal so weit angelernt haben, dass man die auch verstehen kann. Weil immer nachzufragen und hä und so oder dann den Piefke raushängen zu lassen, ist natürlich keine vertrauensbildende Maßnahme. Solche Leute wollen die tatsächlich nicht, glaube ich Ihnen. Aber das sind sehr, sehr umgängliche, vernünftige Menschen. Und wenn man sagt, so, wenn man sich so verhält, wie man sich seiner Mutter früher gegenüber verhalten hat, dann ist man in der Schweiz auch gut zu Hause, weil die sind halt einfach ein Stück weit konservativ. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Ne? Das ist es ja.
Vielleicht ganz kurz die drei Kernunterschiede, die du festgestellt hast.
Das Erste, worüber ich mich gekümmert habe, ist natürlich das Steuersystem. Mhm. Und das Steuersystem ist grundlegend anders. Das ist auf Leistung ausgelegt. Und Tabaksteuer ist gegens Rauchen, Lohnsteuer ist gegens Arbeiten. Mhm. Blöde Idee. Also man muss die Lohnsteuer niedrig halten, dann freut es die Leute zum Arbeiten. Und sie haben eine Vermögensteuer. Huch, wer hätte das gedacht? Hatten wir früher auch. Und die Vermögensteuer ist in Konkurrenz zwischen den einzelnen Kantonen. Mhm. Und erstaunlicherweise ist, man kann sie auch verhandeln. Die ist also nicht so ganz fix. Da kommt man dann den Leuten schon entgegen. Also hier kriegt man so einige berühmte Persönlichkeiten, die haben also ihre Vermögensteuer dann gezehntelt oder so. Also ganz, ganz viel an dieser Stelle. Das Zweite, was ich gerade sagte, die Preise sind exorbitant hoch dort. Das heißt, man muss jetzt also nicht nur die Ausgabeseite in der Schweiz betrachten, sondern auch die Einnahmeseite. Die Gehälter sind also viel, viel höher. Und das Wichtige ist, die Differenz aus meiner persönlichen Sicht ist größer, wenn man ordentlich arbeitet. Mhm. So, das ist es, ne? Und das Dritte ist, die Schweiz wächst. Da wird gebaut, da wird es am schwindelig. Also in jeder Ecke und Kante entstehen neue Häuser und überall sind diese Stangen aufgestellt, diese Art Schnurgerüste, dass man erkennen kann, wenn ein vierstöckiges Haus gebaut wird, da steht da ein richtig hoher Mast, der im Wind sich verbiegt, oben mit zwei Dingen dran, der zeigt, wo der First lang gehen wird. Und überall wird gebaut. Und was baut man? Man baut so 4- bis 6-stöckige, ein Deutscher würde abfälligerweise sagen, Betonburgen. Das sind also Betonskelette, die toll verglast sind, mit super Wohnungen. Und warum baut man gerade in dieser Größe? Nun, weil es sich gezeigt hat mit Untersuchungen, dass das das Optimum ist. Wenn eine Gemeinde etwas baut und sagt, ich möchte geringe Erschließungskosten haben, dann ist ein Mehrfamilienhaus deutlich besser, als wenn man ein Einzelhaus baut. Und wenn man dann so riesige Wohnblocks hat, dann kriegt man soziale Brennpunkte, dann kriegt man Probleme. Also bauen die diese Wohneinheiten, die jetzt etwas gewöhnungsbedürftig sind. Der Deutsche würde noch sagen, ja, die Schweiz zersiedelt, überall wird gebaut. Aber es ist halt sehr menschenfreundlich. Und das ist etwas, was ganz, ganz anders ist als bei uns. Also da geht's ab, das merkt man.
Lass uns gleich zu deinem Buch und zu Deutschland kommen. Vorher, du bist der Mister, eigentlich darf ich das gar nicht sagen. Was brennt dir denn, um die Leute noch ein bisschen heiß zu machen hier auf den Nägeln gerade?
Ja, Hauptproblem sehe ich, wie schlecht es Deutschland wirklich geht. Und wir haben die ganzen Jahre von der Substanz gelebt und jetzt kommen wir ans Ende. Und jetzt beginnen die Verteilungskämpfe, die wir im letzten Jahren schon so ganz langsam haben kommen sehen. Und jetzt hat uns also die Co-Vorsitzende der SPD, uns Unternehmer, was hat sie gesagt? Wir müssen gegen sie kämpfen. Hat sie uns als Feinde bezeichnet? Nein, Feinde glaube ich nicht, aber Gegner. Jetzt,
gegen wen wir kämpfen müssen.
Ja, irgendwie so genannt. Das heißt also, die Unternehmer sind jetzt auch zum Freiwild geworden.
Und wir zittern schon vor Bärbel hier.
Ja, aber auf der anderen Seite, das Problem ist, jeden Tag gehen 1000 Industriearbeitsplätze verloren. Und das ist etwas, was man nicht ignorieren kann. Und es wird mehr werden. Die Zahlen der Insolvenzen steigen. Und eine gesunde Volkswirtschaft hat 1,5 bis 2% Pleiten pro Jahr. Einfach die typische Erneuerung. Alte Unternehmen, die keinen Nachfolger finden, hören auf. Oder verzockt sich und geht pleite, wirtschaftet schlecht. Und dann bleibt eine Lücke übrig am Markt und ein junges, aufstrebendes Unternehmen findet diese Lücke. Dann kommen Startups hinten nach und alles strebt aufwärts, vorwärts. Und jetzt kommt das nicht, sondern die Firmen gehen pleite. Und ach so, zwischendrin hat man die also alle gerettet mit billigem Geld und Nullzins und so weiter. Das heißt also nur noch, wir hatten mal 0,1, 0,15% Pleiten pro Jahr. Und zwar ungefähr ab der GFC, ab 2008 war das, wo dann gerettet wurde. Und jetzt auf einmal steigen sie an. Und wenn man jetzt die Zahlen zusammenzählt, dann haben wir locker 20% Überhang an Pleiten. 20%. Was das bedeutet für unsere Volkswirtschaft, wenn die jetzt Stück für Stück kommen.
Aber glaubst du wirklich, es ist das billige Geld? Also
das billige Geld
ist ein Teil, aber ist es nicht Energiekosten, Bürokratie, auch schlechte Stimmung.
Deshalb,
dass Unternehmen sagen, ja gut, ich gehe halt jetzt nach. Es gibt ja so viele Alternativen, weißt du? Es gibt selbst Italien mittlerweile, sagen ja viele schon, ist steuerlich attraktiv, als früher hätte keiner gesagt, dass Italien eine Konkurrenz ist oder Portugal oder Spanien. Aber dann habe ich ja Ungarn, dann habe ich Polen, dann habe ich China, dann habe ich Singapur, dann habe ich die USA. Also ich habe ja, also gefühlt hat man schon sehr, sehr viel Konkurrenz. Oder Vietnam. Es gibt ja so viele Standorte auf der Welt, die irgendwo dann einen Vorteil haben. Ich sage jetzt nicht, dass die alle alles besser machen als Deutschland, aber ich habe dann halt vielleicht gesagt, okay, da habe ich jetzt, da ist die Energie billig oder da sind die Arbeitskräfte günstiger.
Natürlich. Mit diesen steigenden Strompreisen, mit der steigenden Bürokratie, kamen mehr Kosten auf die Unternehmen zu und die konnten sie nur bewältigen mit billigem Geld. Drücken wir es so aus. Mhm. Und jetzt, wo die Preise dann noch stärker steigen, die Energie noch stärker steigt und die Bürokratie noch heftiger geworden ist, jetzt reicht auch das billige Geld nicht mehr aus. Jetzt ist dann Schicht im Schacht. Wobei man ja am Anfang sagen konnte, wenn der Strom ein bisschen teuer ist, dann wird der Unternehmer optimieren. das ist ja in gewissem Maße ja auch in Ordnung, dass er sagt, ich passe jetzt auf, dass also meine Halle gedämmt ist, ich passe jetzt auf, dass meine Heizung für die Prozessanlagen vernünftig läuft, und das ist ja alles in Ordnung.
Ja, gut, aber du hast ja so große Unterschiede, das kannst du ja
nicht wettmachen. Wenn es zu groß wird, dann geht es halt nicht mehr auf, ne? Und das ist das Schwierige, was wir jetzt vor uns sehen, dass wir jetzt diese Pleiten nicht mehr aufhalten können, auch die Subventionen nicht mehr. Und es ist ja so, dass praktisch energieintensiven Unternehmen jetzt da diesen Stromdeckel bekommen sollen. Und jetzt hat die EU gesagt, das darfst du nicht. Jetzt dürfen sie nur die Hälfte der Kilowattstunden da subventionieren. Aber du musst trotzdem CO2 bezahlen und dies und das und jenes. Dass sie vielleicht am Ende 5% oder 10% oder 20% Strompreis runterkriegen, das hilft ihnen nicht. Das ist es nicht, ne? Und das ist der Fahrplan in den Tod der Unternehmen und damit in den Tod des Staates. Das wird nicht erzählt. Einige weisen darauf hin, dass es schlechter wird. Aber ich sage, das wird tödlich.
Das Problem, was ich sehe, also wir haben das Problem ja, aber die Politik, man hatte den Eindruck, die haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Also wir sehen es ja, also man hatte mal vor der Wahl kurz den Eindruck, ich muss ja sagen, Merz hat ja keinen schlechten Wahlkampf gemacht. Das klang ja alles so, als würde er wirklich was ändern wollen. Jetzt ist es, wissen wir natürlich auch nicht so einfach nach der Wahl wie vor der Wahl. Man muss sich dann ja auch hier mit anderen Parteien rumschlagen, wie mit der SPD, die ja auch eigentlich keiner wirklich will, dass die regiert. Aber es ist halt jetzt gerade so. Aber trotzdem, man hat nicht den Eindruck, dass die wirklich, vielleicht Frau Reiche noch so zu einem Mühe. Aber, also, glaubst du, die haben es nicht kapiert? Weil es müsste ja auch schnell gehen. Also erstens, die Maßnahmen, hat man das Gefühl, sind läppisch. Und dann hat man schon das Gefühl, naja, wir fangen halt jetzt mal ganz gemütlich an und dann vielleicht in
3 Jahren. Nach.
Genau, also irgendwie, man hat nicht den Eindruck, dass da der Wille oder da ist, oder? Hast du den?
Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich da sehe. Auf der einen Seite tun sie genau das, was sie sollen. Bloß nicht das, was wir wollen, sondern das, weil sie an Marionettenfäden hängen und irgendwas tun. Wenn man sich dann anschaut, dass also ins Bundeskanzleramt der Preisträger, der Nachwuchspreisträger der jungen Transatlantiker eingezogen ist, dann sieht man, warum unser Bundeskanzler mehr an der Außenpolitik hält als an der Innenpolitik, was eigentlich ein Außenminister machen sollte, der momentan auch nicht so toll ankommt in der Welt.
Ja, ich schon auch. Also das ist ein würdiger Nachfolger von Frau Baerbock.
Ja. Ja. Ein bisschen schwierig. Und die andere Seite ist die, dass es wirklich der Plan ist, den Deutschen wieder in den Sozialismus zu bringen, wieder zum Untertan zu machen, dass er komplett von der Politik abhängig ist.
Aber Horst, nur Plan, weil das, da wird jetzt einer sagen, das klingt in einer Verschwörungstheorie. Glaubst du wirklich, dass das der Plan ist oder dass es einfach, also was mir mehr Angst macht, man liest ja ständig auf Social Media, man sieht ja, wie die Leute wählen, was sie auf Social Media von sich geben. Man hat ja den Eindruck, viele Leute wollen das ja genauso.
Wenn wir uns anschauen, die SED, die bei uns im Bundestag sitzt, die hat sich umbenannt, die heißt jetzt die Linke, die wollen ein ganz anderes System.
Ja, das sind ja schon mal 11%.
Die wollen im Prinzip im Aufwind und die wollen im Prinzip 1% Reiche erschießen. Das hat die eine Dame damals auf diesem Energieforum in Kassel, glaube ich, war das gesagt. Und der Co-Vorsitzende, der dabei saß, hat ihn zwar ein bisschen widersprochen. Nein, nein.
Das wollen natürlich nicht alle, aber da gibt's.
Nein, nein, erschießen Linke wollen wir sie nicht, aber wir finden für sie eine andere Betätigung. Ja, das DDR-Sprech, das ist das Gulag.
Wurde leider so gesagt,
ja. So, das wurde dort gesagt. Die Grünen wollen uns in 15-Minuten-Städte einsperren, dass wir da nicht raus und Degrowth und Deindustrialize und also da komplett weg. Also haben wir schon mal 2.
Dann sind wir schon was bei 25%.
Und wenn wir jetzt uns die SPD anschauen, dass also die Co-Vorsitzende uns zum Feind oder zum Gegner erklärt hat, gegen den wir kämpfen müssen, dann ist es eine paar 40%, die uns wirklich dorthin haben wollen. Ne? Und jetzt schaut man sich eine Union an, die hier einfach nachgibt und sagt, jo, solange ihr uns international machen lässt, was wir so wollen oder was wir gesagt bekommen haben. Und ich sehe die Union als Weitertragenden der Administration von Präsident Biden. Also da sehe ich, dass die genau das weitermachen wollen, was damals dort eingefasst wurde, aufgegleist wurde. Und damit haben wir etwas, was tatsächlich sich in Summe dann so ändert dass wir alle hier untergebuttert werden sollen und unsere Selbstständigkeit, unser freien Entscheidungswillen genommen werden. So, das ist etwas, was als wahre Gefahr da ist, wobei der Bürger als solches ja im Prinzip zu mittlerweile, wenn man es zusammenzählt, über 50% was anderes möchte.
Das ist klar, ja. Das ist ja, glaube ich, auch das Hauptproblem für die Unzufriedenheit, weil natürlich.
Und das kriegen wir nicht mal ansatzweise. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, ja.
Deswegen hast du, glaube ich, auch das Buch hier geschrieben, Politik für Wähler. Was ist vielleicht ganz kurz die Grundidee? Oder was war auch vielleicht so der ausschlaggebende Punkt? Dass du unzufrieden bist mit der Politik wahrscheinlich?
Mir ging es darum, dass ich Dinge sehe, die andere Leute nicht sehen. Mhm. Und ich sehe eine Demokratie im Verfall. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben vor oder im Wahlkampf. Da saßen wir im Ausland, hatten die Ruhe und da habe ich dann angefangen zu schreiben. Und bin dann so schnell, es war zu schön dort, bin ich so schnell nicht fertig geworden, wie ich wollte. Dann kam die Wahl und dann nach der Wahl passierte dies und das und jenes. Und da habe ich das Buch dann fertig geschrieben. Und es ist erschreckend, wie unsere Demokratie versagt. Weil einfach die Gewaltenteilung nicht da ist. Und weil ein Minderheitenschutz nicht da ist. Wenn wir Demokratie so verstehen, die Mehrheit schafft an, dann bedeutet das, dass wir immer eine Minderheit finden, die wir niedermachen können. Mhm. So. Und dann am Ende landen wir zwingend im Sozialismus. Also ungebremste Demokratie landet im Sozialismus. Wir brauchen also zwingend eine Verfassung.
Aber wie meinst du jetzt genau? Also, dass die Mehrheit eine Minderheit niedermacht?
Also, wir sagen jetzt, da drüben sitzt einer, den mögen wir nicht, den nehmen wir das Geld weg. Wir stimmen ab, nehmen wir das Geld weg. Dann tue ich mich mit ihm zusammen und nehme dir das Geld weg. Und dann tut ihr zwei euch zusammen und nehmt mir das Geld weg. Und am Ende hat keiner mehr das Geld. Und die Politiker, die entscheiden, was für Geld wo weggenommen wird, der oberste Sowjet in Anführungszeichen oder die Partei, das Parteipräsidium, der sorgt dann dafür, dass alle am Ende nichts mehr haben. Das ist der Weg einer ungebremsten Demokratie. Deshalb brauchen wir einen Minderheitenschutz in der Demokratie, ganz zwingend. Drum brauchen wir die Würde des Menschen, die unantastbar ist.
Aber die haben wir ja theoretisch. Steht ja im Grundgesetz. Steht ja drin.
Ja, die Frage ist, wie man es definiert. Wir haben ein übergreifendes grünes Urteil darüber stehen, Klimaurteil darüber stehen, was uns eine ganze Menge Freiheiten wegnimmt und Würde entwürdigt. Und das Zweite, was wir dann haben, ist, dass der Schutz der Minderheiten genommen wird, dadurch, dass wir eigentlich die Artikel 1 bis 19 vom Grundgesetz, die unveränderlich sind, dass wir die jetzt hintenrum ausheben. Dass wir jetzt den Klimaschutz in Paragraphen reingeschrieben kriegen, dass wir unsere Meinungsfreiheit kastriert bekommen, weil es einen Anschwärzungsparagraphen, Beleidigungsparagraphen gegen Politiker gibt. Das greift uns dort in dieses rein. Dann verabschiedet die Politik kein Gesetz zu unseren Abstimmungen, die uns nach Paragraph 20 Grundgesetz zustehen. Das heißt, auch hier ist jetzt unsere Volksabstimmung wird untergraben, dass man uns die nicht gibt. Staatsanwälte können nicht ermitteln, wenn der Minister sagt, du darfst nicht, also Gewaltenteilung ist nicht da. Staatsanwälte dürfen keinen europäischen Haftbefehl ausstellen, weil wir nicht die Gewaltenteilung haben. Und Richter werden politisch besetzt. So sehen wir auch. Und dann wählen wir Richter in hohes Amt, die also für Parteiverbote sind, dass man also ein Viertel oder wahrscheinlich irgendwann mal ein Drittel der Bevölkerung ihre Partei entzieht durch ein Verbot. Das alles ist etwas, was abseits von Argumenten des täglichen Lebens stattfindet, das also auf der Metaebene stattfindet, dass angebliche Nichtregierungsorganisationen auf einmal zu Nahregierungsorganisationen werden, weil sie vom Staat richtige große Mengen Geld bekommen.
Da bin ich bei dir, vielleicht, dass wir es ganz kurz ordnen.
Also, das steht da drin.
Also super spannendes Buch. Ich habe es natürlich auch gelesen. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch. Da sind viele spannende Gedanken drin. Nur mal eine Frage. Also ich habe das jetzt verstanden. Das klingt auch logisch. Und ich glaube, die Gefahr ist da, jetzt Demokratie, dass man dann sozusagen die Mehrheit hat vielleicht nicht so viel und sagt dann so, jetzt müssen wir es denn, die vielleicht mehr haben, wegnehmen. Aber zum Beispiel, es funktioniert ja doch in der Schweiz, haben wir vor kurzem, hatte die Mehrheit zum Beispiel jetzt gegen eine Erbschaftssteuer gestimmt. Also sozusagen pro, nennen wir es mal pro Reiche. Es geht doch schon, oder? Also es ist halt immer die Frage, wo findet es statt und
wie
finden die Prozesse statt?
Wie gesagt, ich habe von unserer Demokratie gesprochen. Unsere Demokratie. Wenn man eine Demokratie richtig gut ausbildet, dann klappt das natürlich. Mhm. Wenn man also wirkliche, unveränderliche Grundrechte hat, die das Individuum schützen, dass man dem Individuum Abstimmungsmöglichkeiten gibt, wie die Volksabstimmung in der Schweiz.
Also bräuchten wir sowas aus deiner Sicht viel
ganz
mehr?
Ganz zwingend. Wir haben hier in Bayern haben wir jeder Partei eingeschenkt. Wir haben den Senat abgeschafft, der im Prinzip ein Lobbyorgan der CSU war, die zweite Kammer.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Dann haben wir in München der SPD und den Grünen eingeschenkt, weil wir unbedingt diese Staus auf dem Mittleren Ring weg haben wollten, die Tunnel haben wollten. Was die nicht wollten, die mussten sie bauen. Dann haben wir ein wunderbares Nichtraucherschutzgesetz aufgesetzt gehabt. Und das hat dann die FDP torpediert, wegen Freiheit und so. Wo ich da meine Gesundheit und meine Würde angegriffen fühle, wenn ich mich da in ein Restaurant mit Rauchern reinsetze.
Ja klar, also die Frage geht immer so weit, wie ich jetzt...
Damit haben wir der FDP das Gesetz auch weggenommen. Das heißt, allen Parteien in Bayern haben wir also richtig eingeschenkt. So, und das ist das Korrektiv, was wir zwingend brauchen, damit wir Politik einhegen können, damit die nicht völlig durchdreht.
So. Weißt du, was ich immer wieder, ich spreche jetzt auch mit vielen Experten und eigentlich landen wir mittlerweile immer wieder beim selben Problem oder auch mit Sinan Krieger spreche ich ja darüber im Lockerroom-Talk. Vor kurzem war ja auch Ferdinand von Schirach bei Mioska und ich fand das sehr interessant. Frau Lang war auch da und Schirach, glaube ich, kann man ja schon als Intellektuellen bezeichnen. Ich fand das mal ganz interessant, wenn einfach mal jemand von außen kommt und den Politikern sagt, wenn sich die nicht untereinander streiten, so wie wir es jetzt machen, funktioniert es einfach nicht mehr. Der hat auch gesagt, die Demokratie ist jetzt 80 Jahre alt und braucht halt vielleicht Erneuerungen. Ich lande immer wieder beim Problem, dass eigentlich Parteien das Problem sind. Weil ich sehe, ganz ehrlich, ich sehe keine Partei, die mich überzeugt. Ich sehe überall Ideologie. Ich sehe, wie du es gerade gesagt hast, bei der Linkspartei. Ich sehe eigentlich auch in allen Parteien irgendwelche Knallköpfe. Wir diskutieren dann ständig über die Knallköpfe, die eigentlich, glaube ich, sonst kein Schwein würde sich für die interessieren, wenn sie nicht in den Parteien wären. Wenn wir jetzt mal über einen Bundestag nachdenken, sag mal, da wären Leute drin, die gewählt werden für ihre Expertise, für ihre Vorschläge ohne Partei, dann würden, über solche Leute würde man ja lachen. Ich glaube nicht, dass die viel Beachtung finden würden. In den Parteien tun sie schon. Und ich weiß nicht, da werden wir nicht hinkommen, aber ich sehe halt die Parteien mittlerweile wirklich als Probleme. Dann haben wir natürlich das nächste Problem. Die Parteien haben ja diesen Selbsterhaltungstrieb, beziehungsweise man hat dann seine Leute im Bundestag. Eigentlich geht es nur darum, den Bundestag zu erhalten. Wir sehen es jetzt auch wieder, haben es bei Schwarz-Rot gesehen, nach dem Motto, ja, wir finden das Gesetz eigentlich alle bescheuert, aber wir müssen es ja machen, weil sonst platzt die Koalition. Also das ist ja genau das, was du beschreibst. Das ist doch keine Politik im Sinne der Bürger.
Nee, und zwar, das hat schon... Herr von Arnim in seinem Buch Das System ist schon vor 15, 20 Jahren geschrieben worden, beschrieben. Und zwar, wie wir...
Herbert von Arnim, glaube ich.
Ja, so heißt er, glaube ich, ja. Wie wir, wie die Parteien sich den Staat zur Beute machen. Und wir haben es ja nicht mehr mit einer wirklichen, jetzt volksnahen Demokratie zu tun, weil wir eine Schicht oben in den Parteien haben, die sich nur sehr, sehr schwer abwählen lässt. Und wir haben also praktisch Parteipräsidien, die so 1 bis 2 Dutzend Personen umfassen, die im Voraus gesetzt sind. Man hörte schon ganz, ganz früh, wie die neue, wie Frau Julia Klöckner, glaube ich, zur Bundestagspräsidentin gewählt werden sollte. Das hat man also schon über ein Jahr vorher ausgemacht. Und die nächste Bundespräsidentin soll im Hessen Bundespräsidentin werden, ist wohl auch schon gesetzt. Das soll wohl die Ilse Aigner werden. Weil jetzt auch mal wieder CSU dran. Und jetzt war lang genug SPD dran, jetzt kommen dann auch mal die Schwarzen wieder ran und dann sagt die CSU, wir kommen auch mal dran. Und jetzt bleibt und da...
Baerbock kriegt dann auch wieder ihren Job, obwohl sie eigentlich kolossal versagt hat. Da gibt es ja auch viele Beispiele.
Also, so, ja. Also, dass da solche Dinge passieren und es gibt einen gläsernen Deckel, wo praktisch der jetzt auf der Straße Wahlkampf für die Union gemacht hat mit den Argumenten, die nachher alle weggewischt wurden, der hat keine Chance. Also im Kreistag kommt man vielleicht noch rein, aber über den Kreistag ist Schluss. Und da werden dann Abstimmungen getroffen, die wirklich nicht mehr an der Sache dran sind. Und es gibt hier eine Kaskade, ein Problem. Nach dem Krieg, meine ich, hatten wir erstklassige Politiker. Und irgendwann war ein Politiker dann mal nicht so toll. Und der hat dann gesagt, oh, ich darf jetzt nicht einen besseren als mein Faktotum, als mein wissenschaftlicher Berater, als meinen nächsten Nachfolger dann da einstellen, weil der sägt an meinem Stuhl, immer ist er vor mir. So, das heißt, ich stelle da eine Nummer schlechter ein. Der Zweitklassige stellt einen Drittklassigen ein, der Drittklassige steckt einen Viertklassigen ein. So, und jetzt sind wir bei 6 bis 7. Und wenn man sich dann noch anhört, ich habe mit Bundestagsabgeordneten gesprochen oder Ex-Bundestagsabgeordneten gesprochen und da habe ich gehört, dass wir also ein rundes Dutzend, von dem wusste zumindest die Person, ein rundes Dutzend Bundestagsabgeordnete haben, die ihr Gehalt gepfändet haben.
Wusste ich auch nicht.
So. Das ist also eine, da hast du nicht weit genug gelesen, glaube ich. Und dann hat der Bundestagsabgeordnete natürlich was für ein Problem. Er braucht das hohe Gehalt, um aus diesen Schulden wieder rauszukommen. Und dann wird er alles tun, um diesen Platz zu behalten. Und wenn jetzt die Jungen kommen bei der CDU und sagen, also das ist alles Käse, das kostet uns wahnsinnig viel Geld, das wollen wir nicht, dann kommt im Prinzip, wie hieß es, habe ich jetzt gelernt, der Beichtstuhl. Dann kommt also der Fraktionsvorsitzende, nimmt ihn in den Beichtstuhl. Und wenn man dann sich anguckt, es gibt das Strafgesetzbuch, Artikel 178 oder so, ich habe es mal nachgeschlagen gehabt, Erpressung von Verfassungsorganen. Und ein Bundestagsabgeordneter ist ein gehört zum Verfassungsorgan. Und wenn man den erpresst, dann ist es straffähig, ist also eine Straftat. Und drum hat der Herr Spahn auch beim Joschka dermaßen rumgeeiert. Ne? Und es ist schon eine bemerkenswerte Sache, die dort passiert, dass wir hier also die jungen Abgeordneten so unter Druck setzen. Und die Lösung dafür ist, wenn wir unsere Abstimmung verändern. Es gab früher Abstimmungen in den Fraktionssitzungen, wo ja immer eine Vorabstimmung gemacht wird. Und da sagte diesmal wohl der Bundeskanzler Merz, ich sehe, wer klatscht. So, also wer Zustimmung dazu hat, der klatscht. Ne? Und dann hat es Zeiten gegeben, da haben die Bundestagsabgeordneten unterm Tisch geklopft. Damit niemand, vorne die Tische waren zu, dass niemand sehen konnte, wer Zustimmung, wer nicht hatte. Das ist Demokratie. Und wir müssen zu Abstimmungen kommen, die allesamt anonym sind, wo man das nicht im Netz nachlesen kann, wer wie wo abgestimmt hat. Nein, komplett anonym. Und es darf noch nicht mal gesagt werden, mit wie viel Stimmen die Sache gewonnen oder verloren wurde. Denn dann weiß man, muss ich da noch weiter lobbyieren? Habe ich da noch Chance, das rumzudrehen? Kann ich die EID wie in der Schweiz das zweite Mal zur Abstimmung bringen, dass ich es dann vielleicht doch schaffe und so? Sondern das muss anonym sein, ja oder nein. Und jetzt kann er sich überlegen, investiere ich jetzt noch eine Million in Lobbyismus oder lasse ich es dann doch sein? So, also das muss eine Abstimmung sein, wo jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich, wie es drinsteht im Grundgesetz, abstimmt. Und die Parteien dürfen da nicht von oben drüber regieren.
Hältst du das für realistisch?
Nein.
Ich leider auch nicht. Also das ist das Problem. Wie kommen wir da raus aus diesem, ja, es ist ja ein Parteienstaat. Darüber schreibst du auch in deinem Buch, Parteienstaat und fehlende Gewaltenteilung. Jetzt haben wir ja folgendes Problem. Die Parteien sind ja eh schon, ja, so mal so in so einem Klammergriff. Sie merken, sie sind nicht mehr wirklich beliebt. Sie sind eigentlich auch alle ja im Downfall sozusagen, die ehemaligen Volksparteien. Und jetzt haben wir ja noch das Problem, wir haben, jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben eigentlich eine Republik aus Rentnern, wir haben immer mehr Alte, die natürlich auch ihre Ansprüche haben oder natürlich auch eine ordentliche Rente wollen, die wir ja auch nicht auf die Reihe kriegen. Das heißt, da muss auch immer mehr Geld reingebuttert werden. Dann haben wir Beamtenrekord. Dann haben wir die NGOs, die Transferempfänger. Und im Endeffekt, die Parteien werden ja einen Teufel tun und sagen, naja, wir beschneiden jetzt den Beamtenapparat und die Rentner und die Transferempfänger und die NGOs, weil sonst haben wir dann noch weniger Stimmen.
Sie machen genau das Gegenteil. Sie stellen mehr Beamte ein.
Genau, um dann sozusagen...
Die Pension können sie auch nicht zahlen.
Genau, aber wie sollen wir denn da rauskommen? Weil jetzt mal ganz polemisch gesagt, sind wir eigentlich ein Rentner- und Beamtenland. Und das für die wird Politik gemacht. Also ich würde die Rentner jetzt nicht schlecht reden. Also den Rentnern soll es gut gehen. Aber weißt du, auf Pump, ohne dass Reformen gemacht werden. Also das keine Innovation mehr, kein Geld mehr für Infrastruktur und Co. Also kein Geld für Steuersenkungen natürlich sowieso nicht.
Jetzt stellst du die Fragen, wo ich am Anfang drauf geantwortet habe, 2026 sehe ich nichts. Ne? So, das sind genau komplett aufgezählt unsere Probleme. Und es gibt wenige Lösungswege daraus. Ein Lösungsweg ist, der Staat bricht zusammen, wir gehen in die Katharsis. Und zum Schluss macht jeder das, was er kann. Und wir ziehen uns so ganz langsam aus dem Sumpf wieder raus. Dann verlieren die Rentner all ihre schönen Sachen. Die Jugend verliert einen guten Teil ihrer Zukunft. Und es geht halt richtig übel zu.
Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen.
Straßenschlachten, Feuer auf den Straßen.
Das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube auch, das wird auch
1. Mai, Hamburg G20, Gießen ist überall. Solche Sachen können wir uns dann erwarten. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist die, weniger Nachfolgende können viele Rentner ernähren, wenn sie ihre Produktivität massiv erhöhen. Wenn also jetzt die zwei, die sich jetzt um einen kümmern, früher müssten sich vier um einen Rentner kümmern, jetzt müssen sich zwei um einen Rentner kümmern. Wenn der zwei jetzt...
Bald sind es eineinhalb. Das dauert nicht mehr lang.
Ja,
die
doppelte Produktivität hat, reicht's für alle. So, das heißt, wir müssen das machen, was wirklich was bringt, nämlich die Produktivität erhöhen. Und das ist genau das, der Kampf gegen die Unternehmer von der SPD, das reduziert die Produktivität. Mhm. Die hohen Energiepreise reduziert die Produktivität. Also wir tun in der Politik alles, damit die Produktivität runtergeht. Und sie geht auch runter seit...
Ja klar, Steuern, Bürokratie,
Energie. Die ist nicht wirklich hochgegangen. Wenn man sich anschaut, wir haben jetzt nur noch, wie viel BIP pro Person? 40% von der USA oder sowas. Also es ist erschreckend wenig, was bei uns überbleibt. Und das ist eigentlich die Lösung. Und wenn wir nun KI und Roboter haben, dann können wir mit diesen Robotern die Produktivität schaffen. Aber wir müssen uns daran halten. Wir dürfen keine Angst vor Computern, keine Angst vor der KI, keine Angst vor Robotern haben. Wenn wir uns anschauen, der Jobkiller-Computer, der da in den 70er Jahren beschworen wurde von der Gewerkschaft, das war er nicht. Er war Jobbeschaffer, der hat die Gewerkschaftler aus dem Blaumann ins weiße Hemd gebracht. Das war alles gut für sie. Mhm. Und sie haben dagegen gekämpft. Wie verrückt muss man sein? Oder früher die Maschinenstürmer oder die als die automatisierten Webstühle kamen, Gerd Hauptmann, die Weber, wo dann im Prinzip der Einzelweber seinen Job verlor und die Maschinen machten Tuch ohne Ende. Das war der Aufschwung in unserer Industrialisierung, da wurde es immer besser, immer besser. Natürlich gibt es Einzelschicksale, keine Frage. Darf man nicht ausschließen. Aber wenn wir die Produktivität schnell hochbekommen und die kriegen wir nicht mit staatlichen Investitionen hoch, denn der Staat investiert 10-12% von Gesamtinvestitionssumme und dann investiert er immer sehr schlecht, sehr ineffektiv, dass also der Euro, der investiert wird, vielleicht 25 Cent bringt, so schlecht wird investiert. Das meiste, wie wir es ja so gesehen haben, geht in Konsum und nicht in Investitionen.
Ja, das Problem ist, er investiert ja nicht nur schlecht, sondern er investiert ja auch zweckentfremdet.
Ja, genau.
Ja, Frau Grimm vor kurzem auch hier auf den Punkt gebracht, Wirtschaftsweise ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld da. Diese Finanzplanung ist ein Offenbarungseid und das IW hat ja vor kurzem vorgerechnet, jeder zweite Euro fließt weder in Klimaschutz, was uns ja auch immer natürlich erzählt wird und angemahnt wird, noch in Infrastruktur, sondern im Endeffekt,
was andere Dinge. Die Beamten sich dann auch überlegen müssen, ob man für 3%, das war die Zahl, die da rumgeisterte, dass 3% überbleiben, ob man für 3% noch 630 Abgeordnete braucht. Die 3% gibt ein Minister am Vormittag aus. Also da braucht man gar keinen Abgeordneten mehr. Also da sieht man, die Demokratie ist dann am Ende. Weil die Demokratie immer Mehrheiten findet, andere zu berauben. Genau das passiert gerade in unserer Demokratie. Ne? Und nochmal auf das Positive zu kommen, wie wir da weiterkommen, die Investitionen gehen immer von privaten Firmen aus. 85%, kann man vom IFO-Institut, Professor Fürst, kann man das immer sehen, wie viel die private Wirtschaft ausgibt. Und dieser Tag, wo Bundeskanzler Merz dann gezeigt hat, es werden 630 Milliarden bei uns investiert, wir haben die BSF hergezogen und den, das waren alles eh da. Investitionen, die waren alle schon da. Und im Prinzip die Wirtschaft geht auf Erhaltungsinvestitionen, investiert, also Ersatz, also nicht
mehr. Wir sehen es ja auch hier, das sind ja die berühmten Kurven.
Genau.
Hier in Privatinvestitionen gehen ja stark runter.
Genau, so. Und da drin liegen wir. Und die KI-Firmen, wenn die jetzt reguliert sind und die dürfen nicht, dann werden wir auch die KI nicht bekommen. So, das heißt, auch die wird vom Ausland kommen. Wir müssen also
produktiv. Wir sind ja schon Lichtjahre hinterher, hinter USA und China.
Ja, wobei eine androide Roboterfirma haben wir hier sogar in München, glaube ich.
Ja, ja, es gibt schon. Also das muss man auch mal sagen, weil es heißt ja immer so, wir meckern so viel und es ist alles. Nein, wir haben auch hier tolle Projekte zum Beispiel.
Wenn der aber Geld braucht, kriegt er es nicht. Weil der Staat hat nur ein paar Almosen für ihn. Die Banken sagen, viel zu kritisch. In USA, wenn da eine Firma Geld braucht, dann gibt es einen riesigen Venture-Kapitalmarkt und ich sag mal so grob 80% von Firmeninvestitionen laufen über diesen Venture-Kapitalmarkt. Und bei uns in Deutschland laufen 80% der Investitionen in Firmen oder Fremdkapital in Firmen über Banken. Unsere Banken sind so verknöchert und alt und momentan gibt es, wie sagte Markus Karl, Kratzspuren in den Bilanzen, weil es schon so viele Pleiten gibt und das Eigenkapital so gering ist. Von den Banken, die sagen immer, sie haben 12%, 14%, 18%, das sind aber adjustierte Eigenkapitalwerte. Wenn man also auf die Bilanzsumme schaut, sind das 5%, also die haben nicht viel. Wenn da 5% ausfällt, dann schaut es schwierig aus. So, und da sind wir drin, dass wir dort nicht investieren können. Wir brauchen also.
Aber das Kapital, wie kriegen wir das her? Weil da landet man ja auch immer wieder, dass wir merken, dass in den USA, du hast es gerade schon beschrieben, da ist einfach gefühlt Geld da wie Heu und da Ideen kriegen da einfach Geld. Da wird natürlich auch Geld verballert, das ist natürlich klar.
Klar.
Aber da haben wir einfach gar keine Chance. Also wie kriegen wir das denn hin?
Wir brauchen Freiheit. Freiheit für den Unternehmer und nicht den Unternehmer als Gegner zu sehen. Wir brauchen Freiheit für den Unternehmer und nicht sich überlegen, wie kann ich dem Unternehmer jetzt noch mehr aus der Tasche ziehen. Das ist es ja. Und jetzt dann, oder ihn noch weiter gängeln mit Bürokratie, dass wir jetzt nachweisen müssen, wie viel CO2 ist in dem importierten Teil drin, mit dem Cross-Border CO2 Act oder wie das Ding heißt, was da jetzt auch kommt, parallel zu den CO2 wie heißen die Dinger jetzt, Zertifikaten, Zertifikatehandel, ne? Weil der ist ja nur EU-intern und alles, was außerhalb der EU kommt, wird jetzt dann mit Sonderzöllen belegt, die sich aus diesem Cross-Border-Act da herausrechnen. Das ist alles, was den Unternehmen den Hals abschnürt. Unternehmen, ich habe einen Freund, der hat ein Unternehmen mit 10 LKW und der hat bei 10 bis maximal 20 LKW beginnt die Grenze, wo man also im Prinzip den Energieverbrauch dokumentieren muss. Da gibt's so für den Gesamtenergieverbrauch Deutschland, man muss einen halben Mann abstellen dafür. Die haben 2,5 im Büro. Jetzt einen halben Mann noch zusätzlich für das Ding. Dann sagt er, ich bleib unter der Grenze. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich expandiere doch nicht, investiere nicht. Warum soll ich investieren, wenn ich diesen Scheiß da oben drauf kriege? Ne? Und dann sagen die anderen, ja, es frustriert das alles nicht, müssen wir die Grenze runterziehen. Ne? Dann kommt die Grenze immer näher und dann sagt er irgendwann, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt höre ich auf. Also das ist das Hauptproblem, dass die gesamte Politik nicht wirtschaftsfreundlich ist und der Deutsche als Schlafschaf, der ist im Prinzip allein durchs Bildungssystem ist der untertan. Der hat's nicht anders gelernt. Der kann mit Freiheit nicht wirklich umgehen.
Der Reichtum, Erfolg ist in Deutschland auch halt so nicht so ganz wohl gelitten.
Nein. Und dann halt dräng dich nicht so in der Schule, dräng dich nicht so da vorne, lass die anderen auch mal und so weiter. Also Spitzenleistungen so schon lange nicht mehr gefordert, sondern eher Egalisierung. Aber ohne die Spitzenleistung haben wir die Ideen nicht. Und ohne die Freiheit kriegen wir die Investitionen nicht. Ohne Investitionen keine Firma und ohne Firma keine Steuern oder Arbeitsplätze und Steuern. Also das ist ein Rezept für den Untergang, das da gerade gefahren
wird. Gibt es einen schönen Spruch, eher geht ein, aus der Bibel ist er, glaube ich, sogar, oder eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, bevor ein Reicher in den Himmel kommt. Das fasst so ein bisschen das Mindset zusammen, leider. Was mich so, weißt du, was mir so weh tut, weil wir haben ja eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Also grundsätzlich, wir haben eine super Lage, wir sind eigentlich, finde ich, von der Größe her ein Top-Land. Wir sind nicht zu groß, nicht zu klein. wie sind wir in der Welt, haben, glaube ich, auch ein gutes Ansehen oder hat es ein bisschen
gelitten. Ja, etwas gelitten.
Ja, genau. Es fragen sich ja alle, was ist los mit euch, weil man ist ja anderes gewohnt. Wir haben tolle Unternehmen, zum Beispiel Circus, die machen so Kochroboter. Wir haben auch DaVinci, habe ich vor kurzem gesehen, kannte ich auch nicht. Das ist so ein quasi so ein Landwirtschaftsroboter, so ein ganzes Ding. Also es gibt hier innovative Sachen. Aber ich habe eher gerade das Gefühl, ich frage mich eigentlich so, wann wird das auch noch rausgeekelt oder zerstört? Das ist eigentlich so, darüber macht man sich gerade Sorgen. Du hast ja vor kurzem auch in einem Interview gesagt, wir igeln uns ein als Unternehmen.
Ja.
Was müsste denn passieren? Das ist ja ein Alarmsignal. Du hast ja auch gerade von deinem bekannten Freund beschrieben, dass man sagt, also ich habe mir das auch schon oft gedacht, man denkt sich immer, Geld verdienen macht in Deutschland auch keinen Spaß, weil mit jedem Euro, den du mehr verdienst, hast du ein Problem mehr, zahlst mehr und denkst dir, ich denke mir auch manchmal, Mensch, früher sowas Angestellte, das war echt toll. Das war einfach, das ist schon...
Wobei man fairerweise sagen muss, als Angestellte wärst du vielleicht schon rausgeschmissen.
Ja.
Nicht aus Person, sondern aus im Prinzip aus wirtschaftlicher Lage.
Ne? Nee, das kann sein.
Also das ist sicherlich dann eine Gefahr, dass man also, wenn man Freiheit im Kleinen noch selbst unterm Radar arbeiten kann, dann gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Und ich will da niemandem die Gründung aus dem Kopf reden. Ne? Aber er muss sich klar sein, was im Hintergrund passiert. Und am Anfang ist er also Schaf in der Herde und wird wohl behütet. Und kaum ist die Unterschrift auf der Gründungsurkunde trocken, wird er zum Wolf. Ne? Und dann fällt alles über ihn her. Und dass man sagt, also die Startups, die sollten jetzt erstmal 10 Jahre keine Steuern bezahlen und so weiter. Da könnte ja eins sein, das ein Fake wäre und so, und dann Steuerfreiheit so. Und dann Bedenkenträger ohne Ende und dann nachher, nee, machen wir nicht. Ne?
Wir haben auch Steuerprüfung ab Januar hier.
Siehste?
Ja, wünsche ich uns schon mal viel Vergnügen.
Ja.
Was müsste denn passieren, dass du dich nicht mehr einigelst?
Also wir versuchen jetzt wir haben einige Dinge gemacht. Und zwar expandieren wir gerade außerhalb oder innerhalb Europas.
Wäre genau das Gegenteil dann, was
und
du gerade machst.
Ja, bloß wir zahlen nur das, was wir auf Sicht wieder reinbekommen. Hm. Mehr machen wir nicht. Das heißt, wir investieren jetzt nicht in ein großes Lager, großen Roboteranlage zum Kommissionieren und dies und das. Das machen wir nicht, sondern das, was geht, machen wir. Aber wir sind auch gerade nach USA gegangen, vertreiben jetzt auch in USA. Allerdings dort dann auch nicht investiert, sondern als Affiliate-Vertrieb für Großhändler. Das alles ist noch möglich, aber was eigentlich fehlt, ist ja die große Innovation. Was ich mir vorstellen könnte, was ich machen könnte, was doch deutlich Geld kostet und ein Weilchen wartet, wäre, ich gehe hin und packe alle meine Videos in eine KI rein und dann kann mich jedermann befragen, was ich zu diesem und jenem meine und halte. Und dann könnte ich viel, viel mehr Leute individuell bedienen, als ich das so jetzt über E-Mail oder Telefon oder sonst wie könnte. Bedeutet aber Investitionen von, ich sag mal, mehreren 100.000 Euro, weil ich muss dann Leute abstellen und richtig großes Equipment kaufen, dass das funktioniert. Das wäre eine Investitionsidee, wäre sicherlich auch gar nicht so schlecht und könnte sich dann in vielen Jahren auch mal rechnen, aber halt erst in vielen Jahren. Da bin ich vorsichtig.
Die Frage ist, du hast ja auch über den Brain Drain geschrieben in deinem Buch, auch eine gefährliche Sache, dass natürlich viele Auswandern, natürlich im Zweifel eher die Hochqualifizierten. Kommt man hier überhaupt noch weg mit der Wegzugsbesteuerung? Du machst ja auch Gedanken. Ich meine, klar, jeder, glaube ich, hat sich zumindest schon mal Gedanken gemacht, wenn es jetzt schlecht weitergeht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ob man dann weggeht. Aber Wegzugsbesteuerung, hast du auch ein Video dazu gemacht? Kommt man noch so leicht weg?
Ja, Wegzugsbesteuerung im Moment ja. Die eigentliche Wegzugsbesteuerung handelt sich ja um Kapitalunternehmen. Das heißt, die gesamten Personenunternehmen, seien es KGs, wie wir es haben, die kommen weg. Weil im Prinzip das ist privates Kapital und das unterliegt dieser Wegzugsbesteuerung nicht. Die Problematik ist, holt es einen wieder ein. Denn wenn man sich jetzt anschaut, die USA, die besteuern den Bürger nach Staatsangehörigkeit, egal wo er sich aufhält.
Das finden ja einige ganz gut.
Ja, und deshalb war ja Tina Turner an Zürichsee gezogen, an die Goldküste. Und als sie dann dort schweizerische Staatsbürgerin wurde, hat sie ihren Pass zurückgegeben. So, dann war sie das Ding los. Jetzt sind ein Haufen Franzosen schon abgehauen. Franzosen haben ja früher diese Problematik gehabt. Da hatten sie Spitzensteuersätze von 75% eingeführt und lauter, der Gérard Depardieu war der Erste, der da ging.
Der hat doch einen russischen Pass schon länger, oder?
Glaube ich. Also der ging erst nach Belgien und von dort aus nach Russland, aber ich glaube, er ist von Russland wieder zurück. Ich glaube, der Wodka schmeckt ihm nicht. Der will
irgendwas war
Cognac haben oder so. Ich weiß es nicht. Hat Spaß gemacht. Und die Franzosen diskutieren jetzt auch wieder darüber, ob sie ihre Millionäre und Milliardäre im Ausland besteuern können nach genau so einem Ding. Und die Grünen haben ja das zum Antritt der Ampel auch schon mal aufs Papier gebracht, dass man so. Und dann letztlich hat man gehört, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Es war in der aktuellen Regierung, dass man die Auslandsdeutschen, oder wie man sie nennen will, jetzt auch nicht vom Haken lassen will. Ne? Also die Gedanken sind schon da. Und wenn ich mir jetzt Bundeskanzler Merz anschaue, wie er jetzt auf einmal auch Kapitalerträge mit Sozialversicherungslasten belasten will, dann kann ich mir auch vorstellen.
Glaubst du, dass das kommt? Das ist ja, der Gag ist ja, habe ich mir natürlich auch notiert, er hat es ja im Januar noch als Schnapsidee, das war ja quasi, galt ja als Idee der Grünen, als Schnapsidee bezeichnet, wörtliches Zitat, und hat gemeint, das zeigt, dass Habeck keine Ahnung von Volkswirtschaft habe. Und jetzt prüft das die Rentenkommission, also es ist natürlich, es ist nicht fix, es soll geprüft werden. Glaubst du, dass das kommt? Weil das wäre ja im Endeffekt,
also
ein größeres Todesurteil kann man als Kanzler nicht unterschreiben, wenn man eine Schnapsidee selber umsetzt.
Es wird so viel umgesetzt, von dem wir alle vorher den Kopf geschüttelt haben. Und es wird auch kommen. Also sie werden alles machen, so lange, bis die Demokratie kaputt ist und wir im Sozialismus sitzen. Bis jeder am Ende bestohlen wurde.
Gut, und, ich glaube dann, also wenn das kommt, dann glaube ich,
da ist es
wirklich düster.
Da ist düster, ja. Und da ist die Problematik, welche Staatsbürgerschaft möchte man denn haben? Und wie lange dauert das, bis das kommt? Ne? Jetzt gibt es einen Haufen
Staatsbürger. Manche kann man ja auch kaufen.
Ja, in der Karibik zum Beispiel, Citizenship by Investment nennt sich das. Mhm. Und dieses Citizenship by Investment, das sind so, ich sag mal, 150.000 oder irgendwas in der Richtung. Und früher war das so, wenn man dort diese Staatsbürgerschaft angenommen hat, hat man automatisch die Deutsche verloren. Die war dann weg.
Das ist heutzutage ganz praktisch.
Ja. So, nee. Und deshalb gab es da extra Berater, die haben hingewiesen, pass auf, du musst vorher deine Freigabe in Köln beim Amt holen und da muss man wirklich Beziehungen nach Deutschland nachweisen und dass man die Staatsbürgerschaft weiterhin braucht, unbedingt, und dann kommt man zwei haben. Und dann ging es jetzt hin und Frau Innenministerin Faeser hat dann gesagt, ja, wir brauchen ja unsere Neubürger und deshalb müssen wir jetzt einen besseren Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft möglich machen. Und deshalb muss auch die doppelte Staatsbürgerschaft einfach möglich sein. Und damit hat man also jetzt praktisch den Migranten die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht. Mit gewissen Randbedingungen, hängt auch ein Rattenschwanz dran. Aber auch im Prinzip denen, die rausgehen, die doppelte Staatsbürgerschaft ganz easy ermöglicht. Ne? Dafür hat man jetzt ins Gesetz reingeschrieben, dass die Abgabe der Staatsbürgerschaft der Zustimmung bedarf. Und wenn man dann ein paar Nullen auf dem Konto hat, dann gibt es die Zustimmung nicht. Ist dann schlecht, ne?
Weißt du, was ich so scharf finde an der Sache? Es wird uns ja immer gern von Linken und Grünen und Co. erzählt, also Nationalstaat, also Deutschlandflagge aufhängen bei der WM, das ist ja schon, genau, das ist ja schon kriminell, Nazi, und Nationalstaaten sind ja sowieso überholt. Also es gibt es ja eigentlich, ist ja ein völlig veraltetes Konstrukt. Und Nationalität, so, das ist ja von vorgestern. Aber wenn es um die Steuer geht, dann heißt Nationalität ist eine
wichtige
Rolle.
Auch wenn es um Dienst an der Waffe geht.
Ja, dann natürlich auch.
Dann
ja.
auch, ne? Da wird die Nationalität auch sehr wichtig, ne?
Also es ist, da sind schon
etwas Schizo.
Da sind schon heftige Denkfehler leider drin.
Ja.
Lass uns doch mal kurz vielleicht über die USA sprechen, denn das ist ja auch sehr wichtig, was da jetzt passiert. Du hast ja da auch eine ganz klare Meinung dazu gehabt. Es gab ja auch den Clinch Trump-Musk. Welche Zwischennote würdest du denn Trump geben bislang?
Ich fand das, was Trump gemacht hat, in Summe sehr, sehr gut. Er kam an einen Punkt.
Was jetzt konkret?
Im Prinzip, wie er den Staat aufgeräumt hat, wie er Doge aufgesetzt hat, wie er Elon Musk eingesetzt hat, die Leute dazu, die Gelder, die ungerechtfertigten Gelder wieder wegzunehmen. Und dann auf einmal hat Präsident Trump Widerstand in der eigenen Partei gespürt. Und zwar den Demokraten die Rittertümer wegzunehmen, war okay. Aber jetzt hätte man dann auch den Republikanern die Rittertümer wegnehmen.
Hier wieder beim Parteiproblem.
Ja, genau. Und da auf einmal hieß es, nee, so haben wir nicht gewettet. Also das machen wir nicht. Und dann war auch der Job vom Elon Musk zu Ende. Und er konnte ja kein Staatsmitarbeiter werden oder wollte keiner werden. Und dann darf er als temporären Job, glaube ich, 180 Tage oder so darf er machen. Genau. Und war sein Job zu Ende, dann war er raus. Und jetzt haben die Republikaner sich das nicht wegnehmen lassen. Und der Staatshaushalt kippt weiterhin. Ne? Und die Rüstungsausgaben sind nach wie vor sehr, sehr hoch. Social Security ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also richtig schwierig, was die USA sich da entgegensieht. Und dann vielleicht noch so ein kleines Nebending. Dann haben sich ja angeblich Elon Musk und Donald Trump gestritten. Und mittlerweile kommt es mir so vor, als ob die zwei sich eigentlich sehr gut verstehen.
Also meinst du, es war Show in gewisser Weise?
Oder? Es gibt eine Theorie, dass es Show war, weil Elon Musk ja auf X geschrieben hat, Trump steht auch in Madoff-Files.
Epstein-Files, ja genau. Ja,
Epstein-Files, nicht Madoff, Epstein-Files. Und es war nämlich praktisch so, dass auch Präsident Trump aus den eigenen Reihen der Widerstand gegen die Veröffentlichung der Epstein-Files entgegenweht, weil ich glaube, dass da auch so ein paar Quere drin sind. Und
da stehen einige drin.
Und jetzt auf einmal sagten die Demokraten, oh ja, jetzt hauen wir Trump in die Pfanne und sind auch dafür, dass sie freigegeben werden. Bloß, wer genau hinschaut, weiß, dass Trump sich schon, ich weiß nicht, 86, 88, ganz schwer gegen Epstein ausgesprochen hat und sich von dem getrennt hat und dass da nun, bis auf dieses eine Foto, was da wohl lanciert wurde, nun nichts dahinter ist. Und jetzt hat Trump die anderen also so richtig am Gemächt und das kann jetzt zu einem gewaltigen Knall in den USA führen und Trump hätte sich dann über dieses Bandespielen dann durchgesetzt.
Da bin ich auch sehr gespannt, was da dabei rauskommt.
Es wäre ein Winkelzug, den ich Trump als Dealmaker wirklich zutraue. Das traue ich ihm zu, ohne weiteres. So, aber dass er jetzt da zurückgehalten wird von Republikanern und sich da nicht durchsetzen kann, da enttäuscht er mich dann doch. Weil nämlich jetzt die Zukunft von der USA, er kann es verlangsamen, indem er die ganze Industrie nach USA reinholt, dass BMW auf einmal mehr Autos in den USA baut, Mercedes mehr Autos in den USA baut und die Chipfabriken, TSMC baut überall und die deutschen Hersteller, da sagt er immer, ja, kommen Sie, wir haben Platz und so weiter. Das kann er aufhalten, aber es sieht in Summe nicht gut aus. Und zwar wegen dem Reservedollar, der ist einfach viel zu hoch, die Schulden.
Schulden, aber grundsätzlich die Wirtschaft, die, ja gut, wächst so, eigentlich kann man sagen, man kommt eigentlich eher aus einer Rezession gerade raus, weil wenn man KI mal abzieht, dann sind wir ja beim BIP quasi bei Null. Also
ziehen wir die 10 ab, der Rest ist flat, ne?
Genau, aber ist das nicht eine Chance? Jetzt, Trump will ja, hätte die Zinsen, wissen wir ja gerne bei Null. Ob das kommt, wissen wir nicht, aber Kevin Hassett wird ja wahrscheinlich der Nachfolger. Da ist natürlich auch die Frage, wie unabhängig ist dann die Notenbank noch? Das ist ja auch eine berechtigte Frage, weil eigentlich bei uns kritisieren wir immer, dass die Bailouts, die wir in der EU erlebt haben. Also gut, das ist jetzt eine andere Baustelle, aber die Zinsen fallen. Also wird die Wirtschaft vielleicht nicht sogar besser 2026? Also ich meine jetzt nicht, dass die KI-Aktien vielleicht sich nochmal verdreifachen, aber dass vielleicht die Basis ein bisschen sich erholt. Oder siehst du da schwarz?
Ich sehe die Wirtschaft zweigeteilt. Einmal die große Corporate Business, da sehe ich durchaus Chancen.
Also Big Tech jetzt oder du meinst generell?
Generell. Also richtig Milliardenunternehmen. Aber dann Small Caps und private Kleinfirmen, die haben es durch die extreme Inflation, die gelaufen ist, haben das unglaublich schwierig. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz harte Nummer. Und da hatte Trump eine starke Unterstützung in der Wählerschaft drin. Und es wird sehr, sehr schwierig, wie er diese Unterstützung in diesen kleinen Unternehmen halten kann, wenn es finanziell für diese kleinen nicht besser wird. Und wenn die Inflation weiter steigt, wenn mehr Anleihen ausgegeben werden, die am Ende irgendwann von der Fed gekauft werden. Also es geht ja kaum anders. Dann drückt das auf den oder hebt das die Inflation und schadet den Kleinen dann wieder enorm. Also ich glaube, dass USA sich mit Trump ein bisschen mehr Zeit erkauft hat Aber ich glaube nicht, dass er das Problem am Ende lösen kann. Es gibt da ja aus diesem Mar-a-Lago-Papier, was dort war, diese Ideen mit den 100-jährigen oder 50-jährigen Anleihen, die dann mit irgendeinem Bitcoin-Anteil, mit einem Goldanteil noch staffiert werden, dafür billigeren Zins bekommen und er die dann mit Kraft und Macht vielleicht gegen irgendwelche Zölle an irgendwelche Länder vertickt und Europa ist da das eindeutige Ziel, was das kaufen soll. Der Global South, glaube ich, kauft das nicht. Argentinien ist vielleicht dermaßen abhängig von USA durch den aktuellen Gelder und sind noch nicht aus dem Schlamassel raus. Das dauert noch, dass die vielleicht auch müssen. Mhm. Also das ist eine Gemengelage, wo der Hegemon, das alte Imperium gerade wie wild um sich schlägt. Und Trump ist da natürlich eine Person, die sehr gut um sich schlagen kann und sehr öffentlichkeitswirksam, wogegen das alles andere sehr im Verborgenen lief. Und ich hoffe ja sehr, dass jetzt sein Schwiegersohn, der Herr Kushner, Jared Kushner, dass der jetzt, so wie er zwischen Arabien und Israel den Frieden herbeigeführt hat, dass er jetzt auch den Frieden in der Ukraine herbeiführen kann.
Glaubst du, das klappt zumindest spätestens 2026?
Also ich bin sehr, sehr guter Hoffnung, wobei ich gestern einen Rückschlag erlebt habe. Wusstest du, dass wir uns jetzt im Verteidigungsfall Artikel 5 von der NATO befinden? Ein NATO-Land wurde angegriffen?
Das habe ich noch nicht mitbekommen.
Ja, zeigen die Medien nicht. Ein Nicht-NATO-Land, die Ukraine, hat türkische Tanker.
Ach so, die Tanker, die sie da abgeschossen haben.
Ja. Mit versenkt. Einmal in türkischem Hoheitsgebiet und dann einmal vor Westafrika.
Sie dachten doch, dass das die Schattenflotte der Russen wäre, oder? Das war doch die Geschichte.
Ja, trotzdem greift man ein fremdes Land nicht an. Und wenn das ein Tanker aus dem NATO-Land ist, dann tut man das erst dreimal nicht. Und was macht jetzt die NATO? Hält die jetzt gerade ganz still oder wie? Das ist irre. Also wenn das nicht Kriegstreiberei ist, ein versagender Staat schlägt noch um sich und versucht, einen größeren Krieg herbeizuführen, gerade wie es geht. Und wir sind gerade am Scheidepunkt. Und es hängt extrem stark davon ab, was läuft. Und jetzt stand letztlich gestern, glaube ich, auch, oder stand es heute früh in der Zeitung, da sagte ein ganz hoher General von uns, die USA redet mit uns nicht mehr. Die haben sonst immer SMS-Nachrichten ausgetauscht mit hohen amerikanischen Militärs und die sind jetzt stumm, die antworten nicht mehr.
Vielleicht, weil sie das Ding jetzt, man sagt ja gern, was Europa sagt, interessiert die Amerikaner. Ja,
fuck wirklich. The EU, ne?
Also ist da. Glaubst du, die wollen das jetzt einfach halt durchprügeln und.
Die haben ja im Prinzip alles, was sie wollen. Sie kriegen die seltenen Erden aus dem Westen. Sie haben einen Haufen Geld in die Rüstungsindustrie bekommen. Sie selber haben ihre Waffen nur verleased. Europa hat bezahlt. Der Russe hat bekommen, was er wollte. Eigentlich jeder hat gekriegt, was er wollte. Deutschland hat sein Millionenprogramm und Rheinmetall seine Milliarden, hunderte Milliarden Aufträge bekommen. Jeder hat bekommen, was er wollte. Jetzt können sie aber langsam mal aufhören. Bloß die Bürger sind gestorben. Ne? Das war nicht so gut.
Die Ukraine, glaube ich, ist nicht so happy. Aber nein. Wir in Deutschland, glaube ich, können auch nicht so happy sein mit der Energiethematik. Ich glaube,
dafür haben Amerika ja das ganze LNG von uns bekommen.
Das stimmt, Aufträge, aber das ist nicht unser Vorteil.
Also wir haben nichts bekommen.
Ist eher das Problem. Wie siehst du denn die Geopolitik? Es gibt ja auch das große, nennen wir es Duell, nennen wir es Kampf, USA-China. Das läuft ja schon oberflächlich ganz entspannt ab, aber da gibt es natürlich auch massive Interessen. Wir sehen das ja allein das KI-Rennen. Ich glaube auch, dass da weiterhin sehr viel Geld reinfließen wird, weil man kann sich's einfach nicht erlauben, da zurückzustecken. Weil ich habe auch vor kurzem ein Gespräch geführt, da war eine smarte Bemerkung, finde ich, wenn man sich jetzt mal vorstellt, zum Beispiel die Chinesen haben jetzt, oder das Land, das zuerst hier die Kernfusion hat, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber stell dir vor, Kernfusion, wirfst du auf KI drauf.
Steil.
Dann wird's munter. Also ich glaube, da werden die beide nicht zurückziehen können, oder? Also, oder wie siehst du dieses Rennen?
Also ich sehe das Rennen.
Rohstoffe haben sie auch beide natürlich.
Momentan sind sie im Patt. Mhm. Es gibt von einem australischen Unternehmen oder Think Tank gibt es ein Papier über die 64 wichtigsten technologischen Entwicklungen und so.
Aspen-Institute,
glaube ich. Ja, ich glaube, das war's, ne? 64 Dinge und davon haben 59 wer vorne? Die Chinesen. Ja. Und wer hat 5 vorne? Die Amerikaner. Und wie viel haben die, hat Europa? 0. Nichts. So. Und das heißt, die Chinesen sind an vielen Stellen ganz weit vorne. Aber die USA sind bei den Hochleistungschips und bei den KI ganz weit vorne. Mhm. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, wer bringt am schnellsten die riesigen Energiemengen zustande. In den USA wird ja gerade auf der Überholspur werden die Small Modular Reactors fertiggestellt, die dann so 50 bis 150 Megawatt haben. Davon 2, 3, 4 neben so ein KI-Center hingestellt und das brummt.
Wäre sowas bei uns auch möglich?
Bei uns ist unter Strafe gestellt, ein nukleares Gerät zu betreiben.
Aber ich meine, ob das, ich meine jetzt nicht rechtlich, sondern physikalisch.
Physikalisch wäre es genauso möglich.
Aber glaubst du, das wäre sinnvoll, weil die Tech-Unternehmen investieren ja auch in die Sachen. Jetzt will ich nicht sagen, dass die immer alles richtig machen und alles perfekt machen, aber es ist ja schon was irgendwo auf der Hand liegt auch.
Ja. Also ich glaube, einmal nochmal zurück zur Fusion. Da fallen ständig Rekorde in China, wie lange sie jetzt die Fusionsplasma halten können. Mhm. Und die Chinesen haben jetzt einen Bypass genommen, so wie die anderen die Small Modular Reactors gebaut haben, haben die Chinesen gerade den Molten Salt Reactor gebaut mit Thorium. Thorium gibt's also viel mehr als Uran. Und das Ding ist systemimmanent sicher, weil es in einem geschmolzenen Salz ist. Und wenn das Ding aufplatzt, dann erstarrt das Salz. Dann kann es den Boden nicht verseuchen. Ein Gau kann es nicht geben. So, das Ding haben sie den ersten jetzt in Betrieb. Und wenn ich mir angucke, jede Woche baut China ein Kohlekraftwerk, dann kann ich mir vorstellen, dass sie jede Woche so ein Kernkraftwerk bauen, ne? Bis die Fusionskraftwerke dann laufen, ne? Also da holen die massiv auf. Und ich glaube, dass die Chinesen mit ihren KI-Chips 1, 2 Generationen hinterherhinken. Jetzt haben sie gesagt, nein, wir kaufen keine Nvidia-Chips mehr, ist jetzt verboten. Erst hat USA gesagt, du kriegst nur die billigen oder die kleinen.
Nicht verhandelt, ja.
Und dann haben sie gesagt, jetzt Retourkutsche gar nicht. Und jetzt können sie ihre schwächeren KI-Chips nehmen und können einfach 3-mal, 5-mal, 10-mal so viel bauen mit der Energie, die sie dann haben. Und schon haben sie Amerikaner geschlagen. Also das ist ein Weg dahin. Wenn man sich dann anschaut, wie DeepSeek einfach gesagt haben, wir haben nicht die hochintelligenten Chips, deshalb machen wir das mit menschlicher Intelligenz im Generieren. Und auf einmal waren es alles, war der PC-Moment für die riesigen Leute, dass auf einmal es auch in klein geht. Also ein richtiges Rennen. Und momentan ist USA mit diesen Chips voraus. Und bei der Energie sind sie ein bisschen noch hinterher. Das muss jetzt aber in den USA auch kommen. Und das wird so weitergehen. Und wir bleiben einfach nur zurück.
China, die bauen ja, was ich faszinierend finde, die bauen ja einfach alles aus. Also Kohle, erneuerbar, Atom, also alles wie blöd.
Alles.
Jetzt könnte man ja auch mal auf die Idee kommen, ich weiß, Atom bei uns ist schwierig, das sagt sich auch immer so leicht dahin. Viele Experten sagen ja auch, ja, das Ding ist im Endeffekt durch, du findest auch keine Finanzierungen und Co. Aber trotzdem, was würdest du denn bei uns machen? Weil wir haben heute viel über das Energiethema gesprochen, jetzt bist du ja auch bewandert auf diesem Gebiet. Was würdest du machen konkret jetzt in Deutschland?
Also man muss sich einmal von diesem nationalen Ansatz lösen.
Oder in Europa dann.
Ja. Auch vom europäischen, man muss es global sehen. Wir müssen bei uns eine viel, viel bessere MINT-Bildung haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wir müssen die besten MINT-Ingenieure und Naturwissenschaftler haben und die arbeiten dann von Deutschland auf irgendeinem Rechenzentrum irgendwo in der Welt, wo wir uns dann einmieten. Und im Prinzip passiert ja sowas Ähnliches. Wenn jetzt Google sagt, sie kommen zu uns, Microsoft sitzt hier in München, die waren früher hier mit Vertriebsbüros. Ich habe einen Sohn vom Bekannten, vom Freund, der arbeitet für Nvidia. Und der ist nicht nach Kalifornien gegangen, der arbeitet von hier. Und jetzt hat er Freundin kennengelernt, ist mit der zusammengezogen nach Dänemark. Jetzt arbeitet der nicht mehr von Deutschland dort, sondern von Dänemark arbeitet er für Nvidia. Das heißt, das Geld, was er verdient, kann er hier in unserer Volkswirtschaft ausgeben, kann er hier in unserer Volkswirtschaft anlegen. Wir müssen einfach diesen nationalen Ansatz vergessen. Und zwar müssen wir den sowohl vergessen von der, sagen wir mal, der rechten nationalistischen Seite. Wir müssen in Deutschland wieder was werden. Wir müssen ihn aber auch von der ökosozialistischen Seite aus vergessen, dass wir Deutschland der Vorreiter mit 15-Minuten-Städten und so weiter und so fort sind, sondern dass wir uns ein Teil eines globalen Systems sehen. Aber an dieser Stelle brauchen wir Exzellenz. Da brauchen wir die besten Leute, die beste Bildung. Und wir sind im Prinzip nach dem Krieg nur durch 2 Dinge groß geworden. Das erste war Fleiß und das zweite war Intelligenz. Wir hatten, ja, 1900, es gibt ein Foto von einem Kongress in USA. Da saßen die größten Koryphäen der Welt in Sachen Quantenphysik zusammen. Da war Heisenberg, Max Planck und. Und da war so ein Gruppenfoto und davon waren so die Hälfte bis zwei Drittel Deutsch. Das war, ich weiß nicht, 1930 oder so. Oder war es späte 20er. Und wenn man sich das anschaut, was für ein Potenzial da ist. Wir sind ja nicht vom Intelligent blöder geworden. Also Intelligenz schwankt um einen Mittelwert. Es liegt an der Förderung, es liegt an der Bildung.
An Prioritäten natürlich auch.
Und an Prioritäten, was da geguckt wird und an einem Selektionsdruck auf die Menschen, der bei uns weg ist. Also in der Schule, wir haben nach wie vor die Einser. Bei uns werden in der Zeitung, Lokalzeitung, immer die Einser-Mädchen aus dem Gymnasium in der ehemaligen Kreisstadt gezeigt. Die gibt's immer mehr, aber die können viel weniger.
Horst, jetzt eine Sache, die man sich auch mal stellen muss. Man lästert ja gerne über die jungen Leute und vor kurzem ist einer richtig berühmt geworden. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht, aber der hat es bis auf Seite 1 Bild-Zeitung geschafft. Der hat einen TikTok gemacht nach dem Motto, ja, warum soll ich mich noch anstrengen, so ein 9-to-5, warum soll man das überhaupt machen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ist das nicht das Gefühl, wir haben vorher natürlich viel über, wir sprechen immer über Unternehmer, über die Wirtschaft, aber auch für den normalen Bürger, für den normalen Arbeiter, der dann auch viel abgeknöpft bekommt, ist das nicht sogar rational? Ist es smart zu sagen, ja gut, dann mache ich vielleicht lieber 20 Stunden, weil ich komme sowieso nicht vorwärts. Ich bin maximal belastet, was Steuern angeht, eine Immobilie kann ich mir sowieso nicht leisten?
Der hat einen Punkt, auf jeden Fall. Die Frage ist, was er stattdessen macht. Wenn er hingeht und sagt, ich gehe mit Freunden Joint rauchen. Wenn er sagt, ich spiele hier Ballerspiele, Doom 32 oder wo immer die jetzt stehen, ist nicht zielführend. Sondern wenn er hingeht und sich selber weiterbringt, wenn er sich selber bildet, wenn er dort zu sich selber was hinzufügt, dann ist das wirklich in Ordnung. Wenn er aber anstattdessen laissez-faire, Larifari, nichts macht, dann kommt er damit nicht weiter. Wenn du jetzt hier arbeitest und arbeitest eine Stunde mehr und hast da 50% Steuern und 20% Abgaben und Bürokratie und so weiter und so fort, immerhin hast du für dich gearbeitet und bist damit schlauer geworden, höheren Informationsstand bekommen und. Wenn du aber jetzt die Statistik ausfüllen musst, dann hast du davon genau nichts. Du hast gelernt, wie man Statistik vom Amt ausfüllt, aber das bringt dir nichts. So, das ist dann vertane Zeit. Und wenn man jetzt in einem Konzern sitzt und da im Prinzip einen Bleistift von links nach rechts dreht, hat er auch nichts davon. Oder einen Bericht schreibt für einen Chef, der es in die Rundablage legt, hat er auch nichts. Also es kommt darauf an, was der Einzelne dann in dieser Zeit macht. Und da fehlt es halt gewaltig an der Bildung. Und das ist so wichtig, dass die Jugend sich bildet und das kommt halt heute nicht mehr rüber, weil es nicht gelehrt wird, weil die Leute das nicht wissen. Und sie kriegen ja im Prinzip gar nicht mit, was früher los war. Und zwar die Welt läuft ja oder die Menschen laufen in großen, langen Generationenzyklen, ungefähr 4 Generationen, 80, 90 Jahre. Und die erste Generation, das war meine Elterngeneration, die kamen aus dem Krieg raus, waren im Krieg drin, kamen aus dem Krieg raus, mussten aufbauen, haben sich angestrengt wie blöde. Wir haben drauf aufgebaut und haben gesagt, was kostet die Welt? Es geht aufwärts. Unsere Kinder, das sind ja so deine Generation, die sind ja schon ziemlich satt und wohlbehütet aufgewachsen. Kompliment an dich, dass du da so ranklotzt und arbeitest.
Aber ich glaube, da gibt es viele schon noch,
die hungrig sind. Es gibt so viele, aber nicht mehr so viele. Also sie werden schon fauler. Und meine Kinder haben entsprechend Informationen bekommen, dass sie auch fleißiger sind. Und dann geht's jetzt runter und das ist dann Gen Z, die kann nun gar nichts mehr, hat in der Schule nichts beigebracht bekommen, möchte nicht arbeiten und ja, was will sie denn? Ne? Also das wird mit denen ganz, ganz schwierig und das liegt daran, dass sie keinen Kontakt zu der alten Generation hatten. Mein Vater und ich, wir hatten Generationen zu meinen Großeltern und das war die Lost Generation, die hatte 2 Kriege im jungen Erwachsenen- und im Erwachsenenalter erlebt. Die war also wirklich, Entschuldigung, am Arsch, das war so furchtbar und da kriegte man das mit und hatte immer noch so im Gedächtnis, bei meinen Generationen meiner Kinder, ja, Opa erzählt vom Krieg, der da gar nicht drin war. Und haben ja die Großeltern auch nur als kleine Kinder noch miterlebt. So, also da geht dieser Connections verloren und dann kümmert man sich um Geschichte und da kriegt man jetzt die Geschichte der Sieger aufgebrummt und nicht, wie es wirklich war. Deshalb auch hier Alternative Informationen sammeln, alternative Medien und sich nicht hier auf den allgemeinen Mainstream in Sachen Geschichte verlassen. Da ist man nämlich häufig verlassen.
Wo stehen wir denn aus deiner Sicht gerade? Jetzt ist es natürlich mal schwer zu sagen, wo wir jetzt stehen, 1:1 vergleichen, aber erinnert dich diese Lage an etwas?
Ja, also wir sind ziemlich weit runter und in den 20er Jahren hieß es dann, man tanzt auf dem Vulkan und dann ging es dann daneben.
Die Roaring Twenties.
Ja, und ich sehe es aber jetzt nicht so, sondern ich sehe eher, dass wir 1917 stehen, wo wir also im Prinzip Lenin die Reden schwingen hören und die Sache dann in Volksaufstände und der Sozialismus abgleitet. Also da sehe ich eher die größere Gefahr, dass wir an so einem Punkt stehen.
Ein sehr wichtiger Punkt in deinem Buch, du hast ja auch dein Buch Allgemeinbildung noch dabei, das kannst du der Gen Z auch noch empfehlen?
Gerne. Genau. Wenn man also alles, was man in der Schule weglässt, alles, was man in der Schule gelernt hat, weglässt, was überbleibt, das ist Bildung. So hat das der Herr Brecht definiert. Und hier steht also ganz viel drin, was man nicht lernt. Darum geht's ja.
Unbedingt Empfehlung. Horst, was du in einem neuen Buch beschreibst, das finde ich sehr spannend, weil du hältst ja nichts von dieser Links-Mitte-Rechts-Einteilung, sondern von Freiheit versus Unfreiheit. Wie kommen wir denn Richtung Freiheit? Oder siehst du eine Chance bei diesem aktuellen Parlament, wo wir stehen, dass wir da wirklich mal einen großen Schritt Richtung Freiheit machen können?
Also die Freiheit sehe ich nur im Einzelnen. Mhm. Dass der Einzelne sein Leben so frei gestaltet, wie er kann. Das, was an Informationen aufnimmt, so frei gestaltet. Und wir müssen leider warten, bis die Unfreiheit sich selbst erledigt. Also da sehe ich keine Möglichkeit. Ich bin kein Revolutionär. Bin ich nicht, liegt mir nicht. Ich erkläre gern was, ich erzähle gern was, tue selber für mich gerne was. Aber jetzt zu sagen, wir müssen revolutionieren, wir müssen da Parteien, eine neue Partei gründen. Parteien sind, wie wir am Anfang sagten, das Problem, nicht ja, die Lösung.
Ich glaube auch nicht an neue Parteien, ehrlich
gesagt. An der Stelle sehe ich es nur durch ein Scheitern möglich. Und zwar ein klar erkennbares Scheitern. Und die nächste Wahrscheinlichkeit oder Chance für so ein Scheitern ist gar nicht so weit weg. Die liegt nämlich Mitte, Ende Januar. Wenn der Winter normal wird, dann treten wir nämlich in die Gasmangellage ein.
Gasspeicher bei 65%
haben wir noch, aber liegen schon weit unter dem Band,
was wir die Jahre
vorher hatten.
Das hat ja sogar die Ampel, die Habeck hat das ja zumindest relativ gut hinbekommen, also auf jeden Fall mehr.
Jein. Was auf jeden Fall die Ampel auch verursacht hat, ist, dass ab 1.1.25 kein Gas mehr aus der Ukraine kam und dass jetzt andersrum wir Gas in die Ukraine liefern und wir noch einen weiteren Drain aus unserem Netz haben. Und verbockt hat es auch die Regierung, denn zum Beispiel einer unserer Gasspeicher, das ist ein Gasspeicher, der tatsächlich der Regierung gehört, der ist nur zu 20% gefüllt, weil man es einfach vergessen hat zu füllen. So toll, ne? Da sieht man wieder eine Institution, die versagt. Und dann wurde auch noch ein Eckpunkt abgeschafft. Ich bin ja für Freiheit, aber an dieser Stelle dann leider nicht. Ich bin nicht so ein Libertärer, sondern bin ein Liberal-Libertärer. Da haben sie gesagt, ja, den Füllstand der Speicher für den Winter, den geben wir jetzt frei. Das macht der Markt und wir machen keine Vorgabe mehr, dass zum 1.11., glaube ich, ist das eines Jahres dann 80% oder 85% erreicht sein müssen. Sondern hat man freigegeben, das hat diese Regierung gemacht. Und da haben die anderen gesagt, oh, das lassen wir ganz, wenn der Füllstand sinkt, dann steigen die Preise, dann können wir mehr verdienen. Jetzt müssen wir nicht so viel ausgeben, Cashflow besser und so. Und dann lief das halt daneben. Wenn es also um die Sicherheit des Landes geht, kann man da für die Bundeswehr auch keine Marktwirtschaft unbedingt da ansetzen. Also hier muss man Sicherheit bringen. Und wenn wir dann diese Gasmangellage bekommen, heißt das, es werden Firmen abgeschaltet, es wird die ganze BASF abgeschaltet, weil die den Südwesten rettet. Dann ist die nächste Chance dafür, dass die Bevölkerung richtig murrt und dass die Politik nachlassen muss. Ob die jetzt ein bisschen nachgeben und dann doch wieder zuschlagen.
Also glaubst du, 2026 werden wir schon weiter einen großen Schritt gehen, weil du warnst ja schon lange, ich meine, du warnst ja auch zu Recht, es gibt ja wirklich viele Probleme, nur so dieser große Knall, der kam ja bislang noch nicht. Also wir sehen viele Verschlechterungen, aber es ist halt alles noch so, dass man sagt, ja, es ist halt nervig, die Bahn fährt halt nicht und die Infrastruktur ist halt nicht so toll und die Wirtschaft läuft nicht so gut, aber irgendwie ist der Leidensdruck ja doch noch nicht so hoch.
Nee, und zwar der Leidensdruck geht ganz klein Schritt für Schritt. Man hört, der hat seinen Job verloren. Ach ja, der Metzger dort hat zugemacht. Da hängen auch 3 Arbeitsplätze oder 5 hinten dran. Ach ja, und der Kaufhof ist weg und der ist weg und da passt es nicht mehr. Und dann wird es auf einmal stärker, wenn dann also zum Beispiel eine Stadt wie Rastatt 100 Millionen Gewerbesteuereinnahmen hat und auf einmal nur noch 1 Million davon überbleibt. Also plant mit 100 Millionen, kriegt eine. Das hat was, ne? Und Rastatt ist überall. Mhm. Sehr, sehr schwierige Situationen. Und da kommen die Einschläge jetzt näher.
München hat ja auch ordentliche Finanzprobleme.
Ein paar hundert Millionen Schulden. Jetzt nach wie viel, 5 Jahren oder so, auf 7 Milliarden hoch. Also die haben ausgegeben, als gäbe es keinen Morgen. Ne?
Und man fragt sich dann mal, gut, man sieht viele Baustellen, aber man fragt sich schon immer, wo ist das ganze Geld? Also wenn man auch dann sieht, okay, kein Geld mehr für Weihnachtsbeleuchtung da. Also die Staatseinnahmen, klar, muss man immer Inflationsbereinigung geschenkt, aber die Staatseinnahmen sind relativ hoch. Unsere Steuern sind auch relativ hoch. Man fragt sich dann immer, wo ist denn das ganze schöne Geld?
Jetzt kann man die nationale Karte ziehen, dass man sagt, das Geld ist heftig im Ausland gelandet.
Migration auch, klar, aber der ist ja auch nicht das ganze Geld.
Nein, ist
ja
auch nicht das ganze Geld. Die Hauptproblematik ist, wenn man sich jetzt so einen armen Migranten ansieht, der kriegt ja so viel auch nicht, sondern die Sozialtransferspediteure, nenne ich die immer, die praktisch sich um diese Leute kümmern, die und aus unserer Arbeitsagentur ist ja eine Nicht-Arbeitsagentur geworden, die also nur 100.000 Leute
ja auch,
pro Jahr vermittelt Geld, hat, ja. Hat 100.000 Angestellte, vermittelt 100.000 Menschen pro Jahr, dann können sie ein Jahr weiterarbeiten, dann können sie sich selber alle vermitteln, vorbei. Braucht man nicht mehr. Sondern die ist dafür da, Geld zu verteilen. Und bei diesen Verteilstellen landet das Geld. Natürlich bei den NGOs landet das Geld, bei den Parteien landet das Geld.
Und in der Ineffizienz wahrscheinlich.
Und da landet es dann bei Leuten, die keiner Wohlstandsschöpfung beitragen. Die also reinen Konsum betreiben.
Da sind wir wieder bei der Beamtenrepublik.
Da landet das Geld, ne? Und im Zweifelsfall dann auch noch gewisse, ja, schwierige Kanäle, wenn man sich anschaut, wie gerade hier am Tegernsee der Skandal hochpoppt, der von den Medien jetzt auf einmal ganz doll verschwiegen wird. Auch da sind wieder viele, viele Gelder verschwunden. Ja.
Es ist, ja, auf jeden Fall wird es ein spannendes Jahr, das kann man schon mal sagen. Und ja, Horst, herzlichen Dank dir mal wieder für den Klartext. 2 Fragen würde ich dir gerne noch schnell stellen. Ja. Die muss ich noch stellen. Wenn Horst da ist, noch eine Frage zu Tesla. Wie schätzt du denn Elons, sagen wir mal, Eskapaden, Ausflüge, das ist ja deutlich ruhiger geworden, zwischendurch war das ja echt mal eine Riesenshow. Wie schätzt du Elons Weg ein und auch seine Tesla-Vision, FSD und Co.? Wird das was mit den Robotern? Und da sind ja so viele Visionen da.
Die Robotaxis laufen ja, wird ja bei uns ordentlich verschwiegen, aber die laufen und sie laufen auch gut. Full Self-Driving als Beta ist in den USA im Laufen, wird jetzt in Deutschland gerade vorgeführt. Und ich sage so, das kommt in Europa erst, wenn Volkswagen das kann. Vorher lassen sie es nicht zu. Und da Volkswagen das auf absehbare Zeit nicht kann, wird es auch in Europa nicht kommen. So, das ist es. Aber Elon Musk ist auf Europa nun nicht angewiesen. Er nimmt natürlich mit, was er mitnehmen kann an dieser Stelle. Aber ich sage auf der anderen Seite, die Roboterentwicklung geht deutlich weiter. Und irgendwann kann ich mir sagen, kaufe ich so ein Blechknilch und dann fährt er mich in meinem alten Auto. Ne, dann brauche ich kein Full Self-Driving.
Also da bist du bullish für Elektroautos, für autonomes Fahren und auch für Robotik und KI, habe ich heute rausgehört. Da bist du.
Ja, aber nicht in Deutschland.
Nee, klar.
Das ist, nicht in Deutschland. Ja. Aber ansonsten bin ich bullish. Man muss in China angucken. Die hatten 100 Automobilfirmen, die kondensieren gerade auf 50. Bald, sagen sie, in ein paar Jahren sind es dann noch 30. Und da bildet sich jetzt dann so ein ganz harter Kern raus. Und die Zulassungszahlen irre. Und wir exportieren daher nicht mehr. Die wollen keine Verbrenner. Unsere Elektroautos sind halt einfach alt. Und USA macht die Zölle, kommen auch nicht rein und so. Also Europa ist da an der Stelle ganz hübsch im Niedergang und das wird auch nichts. Also ich gebe nie Aktienempfehlungen, aber vielleicht mal eine Gegenempfehlung.
Bei deutscher Autobahn. Gibt es Sachen, wo du noch ein bisschen Hoffnung hast oder siehst du da durch die, bei BMW sagen jetzt viele, die machen noch mehr richtig oder weniger falsch, wie man es mal sehen will.
Sie haben einen privaten Anker, das bringt noch was. Ne? Mhm. Aber die gehen auch aus Deutschland weg jetzt. Wir haben ja sowieso schon ein Werk in Ungarn und zusätzliche Kapazitäten kommen jetzt nach Ungarn. Und wenn die Gasmangellage kommt, dann halten sich hier mal die Bänder an und nachher sagen sie, jetzt rentiert es nicht mehr, sie anzufahren. Nein, so weit wird es nicht kommen. Aber das ist so die große Richtung.
Letzte Frage, wo geht deine nächste Reise hin?
Meine nächste Reise geht nach Neuseeland.
Oh, da warst du ja schon mal, oder?
Da war ich schon mal, allerdings Südinsel und jetzt geht's Nordinsel. Und immer wenn man in ein Land kommt, lernt man Dinge, die man dort sieht, die man zu Hause nicht hat und die man in sein Leben übernehmen kann. Und deshalb heißt es immer, Reisen bildet. Und damit kann man also ganz wunderbar Dinge für sein Leben adaptieren. Also egal, ob man jetzt hier Backpacking macht oder ob man mit dem Leihwagen durch die Gegend fährt, was wir machen regelmäßig, man lernt. Und darauf kommt's ja an.
Ich wünsche dir schon mal voraus allen ein schönes 2026. Und da als Fazit leider heute 2026, du hast ja gesagt, wird schlimm. Also du bist nicht optimistisch.
Nicht optimistisch, aber mein Depot, glaube ich, diversifiziert genug aufgestellt zu haben, dass ich dabei nicht zu viel verliere.
Und ich bedanke mich bei dir, Horst, für den Klartext. Du bietest ja auch mal Lösungen. Also wir wollen ja die Sachen besser machen. Es geht ja nicht darum zu sagen, es ist alles so schlimm und alles so schrecklich, sondern es gibt halt Probleme. Und ja, ich hoffe, wir konnten einen Teil beitragen, dass es vielleicht mehr in die richtige Richtung geht, Richtung Freiheit und Wohlstand.
Ja. Danke,
Horst.
Und danke für die Zuschauer.
Danke dir. Und schaut unbedingt bei Horst vorbei auf seinem Kanal und die Bücher verlinke ich euch natürlich von Horst unter diesem Video. Danke dir, danke euch. Und wenn ihr solche Interviews nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt natürlich Kanal abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns auf eure Kommentare. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.